ich mache ja nicht nur Psychedelika. Ne? Wie gesagt, ich mache ja auch eine ganze Menge Yoga, ich mache sehr viel Meditation. Ich bin Unternehmerin. Ich möchte halt den einen Fuß noch in der normalen Welt behalten, weil ich weiß, dass da die Menschen sind. Die sind nicht da.
Mein Lieben, mein heutiger Gast bewegt sich zwischen zwei Welten. Sie studierte Wirtschaftspsychologin, Unternehmerin, aber auf einem sehr, sehr spirituellen Weg. Felina Fee ist auf dem Weg dahin, Bufu-Schamanin zu werden. Bufu ist das stärkste Psychedelikum der Welt. Das wird von diesen quasi magischen Kröten gewonnen. Das ist durchs Internet gegangen. Tony Robbins hat das gemacht, Mike Tyson hat das gemacht. Alle sagen, wir sind irgendwie gestorben. Aber Achtung! Bevor wir einsteigen, ein riesen Disclaimer. Alles, was wir in diesem Podcast besprechen, ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Es geht um gefährliche Substanzen, die möglicherweise einen Mehrwert haben können. Aber liebe Leute, das soll keine Aufforderung sein, irgendwas zu konsumieren, irgendwas zu kaufen, irgendwas Illegales zu tun, sondern es ist wirklich krasser Scheiß, es ist eine Unterhaltung unter Erwachsenen. Und bitte versteht sie als solche nicht als Aufforderung, irgendwas zu machen. Also tut das auf jeden Fall nicht. Probiert es nicht zu Hause aus. Und jetzt viel Spaß mit Ungeskriptet mit Felina Fee. Wenn man auf dich und dein Leben guckt, wir könnten einen Podcast machen über Unternehmertum, wir könnten einen Podcast machen über Psychedelika, wir haben schon mal einen Podcast gemacht über offene Beziehung, wir könnten einen Podcast machen über Hexen. So. Yes. Also yes, bei Hexen strahlt dann meistens. Glaubst du,
ich warte noch, dass du deine Kinder zu mir gibst. Ja, das ich will die nicht fressen.
Das sagst du so. Glaubst du, dass du eine Hexe bist?
Witzig, ich hatte letztens mit Melli darüber eine kurze Instagram-Konversation, die ja auch eine Hexe ist. Wir haben ja dasselbe Tattoo, wir sharen das ja.
Musst du vielleicht sagen?
Achso, da steht Witch.
Auf deinem Arm und auf
Handgelenk und auf Mellies auch, genau. Das war mein erstes Tattoo, das war auch der erste große Streit mit Jonas, witzigerweise. Safe. Ja.
Also, ja, safe. Bist du eine Hexe? Ja, safe. Ja, safe. Steht auch, ich kann das doch auch von meinem Arm ablesen.
Ja, es wird ja nicht witzig, da stehen, dass du das fragst. So, ich habe mich gefragt, ob das Thema aufkommt. Lustig, dass wir da jetzt direkt hängen. Die Frage ist natürlich, wie definiert sich das? Wie definiert möchte man das definieren?
Die Frage ist ja, wie fühlst du dich, als wärst du eine Hexe? Du hast ja schon ein Ja gesagt.
Ja.
Was heißt das für dich?
Für mich hängt das viel mit der Natur zusammen. Die Elemente Erde, Wasser, Luft, Feuer, Sonne etc. Aber auch Intention, also fokussiertes, ausgerichtetes Handeln. Das, was ich, im Grunde die Dinge zu erschaffen aus den mir gegebenen Möglichkeiten im Außen und im Innern und daraus alles das zu kreieren und Realität werden zu lassen, was ich gerne haben möchte.
Hat das was mit Magie zu tun?
I guess. Was soll sonst Magie sein?
Das heißt, Magie wäre oder eine Hexe sein würde bedeuten, dass man mit Hilfe von Magie die Dinge mit Hilfe der Umwelt erschaffen kann, die man gerne erschaffen möchte.
Sorry, ich habe immer noch diese Schokolade, die du mir gegeben hast. Hier
ja, sorry,
hängt.
Das tut mir total leid. Die ist von einem Gast davor aus Belgien tatsächlich.
Okay, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, was du gesagt hast, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das so krass greifen kann oder in Worte fassen kann. Für mich ist das selber etwas sehr, das schwingt so zwischen den Dingen mit. Das ist nichts, was ich jetzt spezifisch benennen kann. Das ist wie wenn ich versuchen würde, die Namen aller Dinge auszusprechen. Das ist schwierig.
Okay, wir gehen mal zurück wir fragen jetzt mal die Felina Unterschied. Wie alt bist du mittlerweile?
29.
So, wenn wir jetzt so die letzten 15 Jahre zurückgehen, hypothetisch, und ich die gleiche Frage stellen würde, bist du eine Hexe? Heute würdest du sagen, ja, du darfst nur mit Ja oder Nein antworten. Und wir gehen von 28 sukzessiv zurück. Wann war das erste Mal, dass du Nein gesagt hättest? Also wann kam das Switch von, ich bin eine Hexe?
Entschuldigung. Nee, das war schon immer so.
Also auch mit 12 hätte ich dich fragen können, bist du eine Hexe? Also
ich habe das zwischenzeitlich habe ich das krass vergessen. Mhm. Also was heißt vergessen? Aber das war auf jeden Fall in der Kindheit so, auch in der Schule, immer an Karneval. Als was bin ich gegangen? Of course, als Hexe. Mhm. Auch so richtig als hässliche Hexe mit so ganz hässlich geschminktem Gesicht. Aber oft auch schön mit Glitzer und bla bla bla, so wie jetzt, nur ein bisschen mehr kindhaft. Und dann kam aber so diese Pubertätsphase und das Erwachsenwerden. Und das war für mich sowieso absolute Endgegnerzeit, Katastrophe. Und da habe ich sehr, sehr vieles vergessen. Oder auch als Kind nicht so wirklich gelernt. Für mich hängt das auch viel, oder für mich hat das viel mit Kunst zu tun, Kunst und Natur. Und das sind alles Dinge, die ich zwar immer in meinem Leben hatte, aber ich habe nicht begriffen, wie viel da wirklich drin steckt und was ich da rausholen kann und wie viel mir das auch gibt.
Also könnte man sagen, dass du als Kind eigentlich ein kindliches Bewusstsein hattest und im kindlichen Bewusstsein, mit 12 kann ich sagen, ich bin eine Hexe. Also meine Tochter zum Beispiel, ja, so. Die ist 7 und die sagt, natürlich bin ich eine Hexe,
of
Papa.
Course.
Selbstverständlich.
Natürlich, so, deshalb soll sie auch Zeit mit mir verbringen.
Das überlegen wir uns doch mal, Bettina.
Warum?
Ja, dann kommen wir.
Okay, kommen
lass
wir
uns
erstmal
den Podcast hier zu Ende machen. So, dann kommt irgendwie, ist man mit 12, ich bin eine Hexe. Mit 15 versucht man irgendwie erwachsen zu werden. Das ist irgendwie alles schwierig. Die Welt sagt, es gibt keine Hexen. Dann sagst du, natürlich bin ich keine Hexe, weil ich bin ja jetzt erwachsen. Mhm. So als Zeichen des Erwachsenwerdens. Und jetzt bist du 29, sagst natürlich bin ich wieder eine Hexe.
Yes.
So. Das heißt, irgendwann muss der Switch von der nach der Pubertät gekommen sein. Ich habe in meiner Kindheit was vergessen oder aus meiner Kindheit was vergessen, nämlich mein Hexensein, nennen wir es jetzt mal. Wie hast du das wieder gefunden?
Womit wir direkt beim Thema Psychedelics wären. Dürfen wir darüber sprechen?
Wir können über alles sprechen. Okay. Wir können über alles sprechen. Das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Also, wir sprechen ganz offen. Und wenn ich das Gefühl habe, ey, du bezichtigst dich jetzt selbst einer Straftat, dann würde ich sagen, okay, das stoppen wir. Aber ansonsten, wir sprechen so, als würden wir sprechen, wenn wir privat sprechen würden. Und wenn es zu weit geht aus meiner Sicht, dann stoppe ich dich.
Okay, perfekt.
Und da gucken wir, was geht.
was war nochmal die Frage?
Wann der Moment kam von ich bin keine Hexe als 15-Jährige und dann bist du mit 29 jetzt irgendwann wieder im Selbstbewusstsein aufgewacht, eine Hexe zu sein.
Ja, das ist super spannend. Ich beschäftige mich ja mit ganz vielen verschiedenen Dingen mittlerweile, auch viel mit Yoga, Atemtechniken etc., aber halt auch Kunst. Ich war ja gerade auch in Japan unterwegs, auch Magical Country, so krass. Und so ein bisschen schwingt das überall mit. Also man kann das eigentlich jederzeit, warte mal, dieses Mann, ne? Ich versuche immer noch, mir das abzugewöhnen. Ich kann das eigentlich jederzeit überall accessen, wenn ich möchte, solange ich entspannt bin und ruhig bin. Und dann ist es aber trotzdem nicht so, dass ich jetzt irgendwelche Zaubersprüche sage und, keine Ahnung, mit meinem Zauberstab rumwedel oder so. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass jedes Wort, das wir sprechen, im Grunde ein Spell sein kann. Also, dass wir unsere Realität kreieren mit unseren Worten, mit den Dingen, die wir sprechen. Deshalb, die Menschen in meinem Umfeld mittlerweile, die bekommen nicht eine Krise, aber ich bin sehr, sehr genau und ich achte sehr, sehr genau darauf mittlerweile, wie ich spreche und was die Menschen um mich herum sagen. Und das fängt schon an bei so Sachen wie, es tut mir leid. Ist so eine Floskel, die wir ganz häufig sagen, wo ich immer denke, Bro, nein, so bitte tu dir kein Leid an. Und wegen irgendwelchen Lappalien sagen die Menschen, das tut mir leid oder schade, schade auch so ein tolles Wort, finde ich sowas von bescheuert, dieses Wort. Aber
warum ist schade ein bescheuertes Wort?
Es gibt kein Schade. Warum soll etwas schade sein? Also ich war gerade 10 Tage in der Türkei, hatte einen absoluten Horrorurlaub, könnte ich jetzt auch sagen, war
schade.
Sehr schade.
Weil das Potenzial wäre da gewesen, einen schönen Urlaub zu machen.
Ja, aber es war so wichtig, dass der Urlaub genau so war, wie er war. Für mich war es sehr anstrengend. Für meine Schwester, mit der ich da war, war es genau das, was wir gebraucht haben, was sie gebraucht hat. Und für uns beide oder die Beziehung zwischen uns beiden war es auch genau das, was wir gebraucht haben. Es war super fucking anstrengend. 1000 Sachen sind schiefgelaufen, wirklich schiefer als schief. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, schade. Ich würde sagen, gut, dass es vorbei ist. Möchte ich nicht nochmal. Ich bin ja froh, dass ich wieder in Deutschland bin. Aber Kika hat dazu auch einiges gesagt. Mein Lieblingsspruch aus der Schweiz, den ich mitgenommen habe, war Don't create blockage. Because wir kreieren so
bevor
viele...
Wir waren gerade in der Türkei, sorry. Jetzt bist du schon in der Schweiz.
Also, ja.
Wenn du sagst...
Homeless, sag ich ja.
Schade ist ein bescheuertes Wort. Was ich daraus verstehe, ist, alles ist irgendwie Yin und Yang. So, es kann nicht nur, eine Sache ist nicht nur schlecht, sondern die ist ja immer auch gut. Wenn die sehr schlecht ist, hat die immer auch eine sehr gute Seite. Und sich auf den Standpunkt zu stellen, diese Sache ist jetzt aber eher schlecht als gut, ist ein bisschen Quatsch oder bescheuert, um dein Wording zu nutzen, weil eigentlich muss ich das Ganze sehen. Das ist Yin und Yang. Es gibt immer die helle und die dunkle Seite von jedem Ereignis, von jedem Menschen, von allem, was im Leben passiert.
Ja, also gut und schlecht sind natürlich auch wieder Worte,
wo ich... Positiv und negativ, ja. Die Frage ist halt, wenn wir auf alle Worte, wenn wir sagen, schade ist schlecht, gut ist schlecht
und böse ist schlecht. Nein, du unterteilst alles in gut und schlecht. Ich will gar nicht, oder Entschuldigung,
nee,
oft habe ich den Eindruck, nein, ich will dich nicht grillen, ja, oh mein Gott.
Gerne.
Guck mal, was du sagst. Tschüss. Gut und schlecht, ja, ist am Anfang, glaube ich, hilfreich, um so ein bisschen einzukategorisieren, was ist wie, aber... Letzten Endes macht das eigentlich nicht so besonders viel Sinn. Über das Wort bescheuert habe ich übrigens auch noch nicht nachgedacht. Das ist vielleicht auch ein nicht besonders sinnvolles Wort zu verwenden.
Aber wenn wir jetzt, wir sind ein Kind, das sich in der Welt zurechtfinden will.
Wer ist wir? Wer ist das Kind?
Wir
sind erwachsene Menschen.
Wir versuchen uns jetzt mal in eine kindliche Natur hereinzuversetzen, dass irgendwie die Welt wahrnimmt. Und das nimmt wahr Herdplatte und das nimmt wahr, keine Ahnung, Wiese. Wiese, Hand drauf, gut.
Mhm.
Herdplatte, Hand drauf, schlecht, weil schlecht gleich Schmerz. So. Und so fängt das an, die Welt zu unterteilen in das kann ich tun. Das eine fügt mir Leid zu, Hand auf Herdplatte.
Mhm.
Also das versuche ich zu unterlassen. Also es ist schlecht oder dumm oder bescheuert.
Ich würde beim Schmerz bleiben.
Mhm.
Ich würde sagen, es löst Schmerz aus. Mehr würde ich gar nicht sagen.
Ja, okay, es löst Schmerz aus.
Und dann kann ich mir überlegen, möchte ich diese Erfahrung nochmal machen? Möchte ich nochmal auf die Herdplatte fassen und Schmerz empfinden? Oder möchte ich lieber meine Hände in das weiche, feuchte Gras legen? Und
Verstehe ich. So. Und dann versucht man, irgendwie weiter durchs Leben zu gehen. Es gibt halt, das ist die Basisgeschichte. Okay, ich versuche erstmal, die Schmerzdinge zu reduzieren und versuche nicht zu sterben. Als Kind. Also ich brauche irgendwie Wasser besser als kein Wasser, zu viel Wasser wieder ein Problem, Essen besser als kein Essen, weil sonst Hunger, Schmerz. So, und dann geht man ein bisschen weiter und versucht zu verstehen, was ist denn, ich male ein Bild, was ist denn schön und was ist weniger schön. Und zu sagen, dass jedes Bild gleich schön ist, ist ja Quatsch.
So. Ich würde sagen, in manche Bilder ist vielleicht mehr Arbeit geflossen, mehr Intention, mehr... Oder ne, wenn jetzt ein dreijähriges Kind ein Bild malt, ist das vielleicht mehr ein Entdeckungsprozess, als wenn das ein älterer Mensch macht, der mit seinem Verstand oder mit seinem Geist schon mehr gearbeitet hat und andere Dinge abbilden möchte oder das anders an diesen Prozess herangeht, diesen Prozess anders erlebt. Und klar, dann kommt ein mehr oder weniger elaboriertes Werk dabei heraus.
Genau, da kann man sich auch subjektiv oder kann man sich ganz viel drüber streiten, was ist denn schön, was nicht schön. Aber so Grundbegriffe wie gut und schlecht, schön und hässlich helfen uns ja so ein bisschen auf der Welt überhaupt zu navigieren. Man kann bei allem sagen, oh ja, was heißt denn jetzt schön? Was heißt denn ein schönes Bild? Ja, ist das jetzt nur die Anstrengung oder ist das, wie ich das wahrnehme? So, aber zumindest, wenn ich sage, oh, das Bild ist sehr schön, heißt das, es gefällt mir.
Wir können diese Begriffe auf jeden Fall nutzen. Wir können die auch hier im Podcast nutzen, wenn die das Ganze vereinfachen.
Ja, wir müssen uns ja irgendwie...
Also ja, let's talk.
Es gibt ja quasi ganz viel, wenn du jetzt dein, wie fühlst du dich beschreiben müsstest, könntest du das vermutlich... In 3 Stunden würden nicht ausreichen, um zu beschreiben, wie du dich in einer Sekunde fühlst. So, trotzdem versuchen wir mit Worten immer näherungsweise an die Wahrheit zu kommen. Mhm. Und sagen, okay, wenn ich nur 99% hinkomme, dann lasse ich das besser ganz weg, weil dann bin ich lieber 0%, weil ich 100% nicht schaffe. Und ich bin auch bei dir, dass wenn du sagst, jedes Wort oder jede Aussprache ist ein Spell, also eine Art Zauberspruch, dann ist da für mich auch viel Wahres dran. Alles, was ich formuliere und auf den Punkt bringe, so, schafft ein Stück Realität. Das wäre jetzt für mich noch nicht die Definition von Magie, aber da kann ich dir folgen. Aber wir bemühen uns quasi so nah wie möglich, an die Wahrheit zu kommen. Und Worte sind lediglich ein Hilfsmittel.
Mhm.
Können wir uns darauf einigen?
Hier steht's: Worte können die Wahrheit nicht ausdrücken.
Wir
können uns darauf einigen.
Ist doch gut, guck mal, habe ich jetzt in 15 Minuten versucht, was zu sagen, was auf deinem Arm steht. Aber auf deinem Darm, nicht auf deinem Darm,
auf deinem meinem Darm, Leute.
Auf deinem Arm, auf deiner Hand steht es in Japanisch.
Ja, in Kanji.
Worte können die Wahrheit nicht ausdrücken.
Ja, und wir müssen die Erfahrung selbst machen, um die Dinge zu kennen oder um die Wahrheit zu kennen.
Wie ist das Tattoo passiert?
Ich habe Pilze genommen in Kyoto, dürfen wir jetzt eigentlich auch wieder nicht sagen, weil das ja in Japan super krass verboten ist. Mit einem Freund ganz toller Mensch.
Pass auf, und um hier strafrechtlich, wenn du darüber sprichst, wo und wann du irgendwelche Drogen genommen hast, dann würde ich sagen, ja, oder Substanzen, die in bestimmten Teilen der Welt illegal sind. So, dann lassen wir den Ort raus und wir hypothetisch sagen wir...
Dann machen wir so ein Piep über den... Wobei der Ort schon wichtig ist eigentlich für das Szenario. Aber
ja, weil wir gehen davon aus, es gibt immer Orte, wo das legal ist. und wir unterstellen jetzt mal, dass du das nur an legalen Orten genommen hast. Und dann hast du dir vorgestellt, wie das wohl in Tokio wäre. Da wäre es zwar illegal, aber das so.
Ja, wie das wohl im alten Ancient Geisha-Viertel wäre. Ja, und ein Freund von mir, Zane, der lebt seit 8 Jahren in Japan, der kommt aus New York ursprünglich, schwarz, und ist totaler Fan von Zen-Buddhismus. Ich meine, das ist ja auch alles hier sehr Zen. Und genau, mit dem habe ich ein bisschen Zeit verbracht. Und der macht in Japan ein eigenes Modelabel, macht aber auch Events, macht Musik und kann Japanisch lesen und schreiben, und mit dem habe ich 1-2 Wochenenden verbracht, und dann war ich wieder in Tokio, wollte eigentlich zurückreisen nach Deutschland von da aus und hatte gar keinen Bock mehr auf Tokio. Das war die letzte Woche. Eigentlich mega geile Stadt, aber es war nach 2,5 Monaten Japan war ich irgendwie echt durch, und dann meinte er so, ey, komm doch nochmal nach Osaka, und dann bin ich ein drittes Mal zurück nach Osaka gereist. Wir haben einen sehr, sehr witzigen Tag verbracht, sind auf den Fahrrädern rumgefahren durch die Stadt, waren ultra stoned, und Dann haben wir da abends uns überlegt, eigentlich wäre es cool, wenn wir noch ein Tattoo machen. Das hatten wir schon einen Monat davor auf diesem Trip beschlossen. Und dann hat er sich hingesetzt und die für mich designt. Und wir sind dann in irgendein richtig ranziges Tattoo-Studio gegangen, wo ich normal niemals reingehen würde. Und dann meinte die, ihr könnt um Mitternacht kommen, dann tätowiere ich euch noch. Die war schon den ganzen Tag am Stechen. Und dann sind wir da um Mitternacht hin und saßen bis 5 Uhr morgens da. Und da hat die mir das da reingezimmert.
Wir müssen vielleicht mal so ein bisschen den Kontext finden für diejenigen, die dich nicht kennen.
Yes. So.
Wenn man so, das wollte ich gerade anfangen, und dann sind wir irgendwie über schön und nicht schön und schade gestolpert. Wenn man an den unterschiedlichen Zeitpunkten in dein Leben zoomt, könnte man kriegt man immer eine neue Person. Mhm. Also, irgendwann hast du mal Abitur gemacht und mal studiert. Du hast hier eine Wirtschaftspsychologie studiert. Mhm. So, dann hast du, ich glaube, Praktika gemacht, irgendwie bei Porsche Consulting. Also irgendwie so, der Pfad war eigentlich, so ich sag mal,
Corporate World. Wollte DAX-Vorstand werden.
So, DAX-Vorstand war also der Traumberuf, und das wäre auch durchaus mit der Historie, die du hattest, mit Studium, das wäre jetzt nicht total illusorisch gewesen.
Sondern hätte ich safe werden können, so. Ja.
Ja, aber safe gibt halt 40 Positionen, nicht 40, aber 100 Leute in Deutschland, die DAX-Vorstand sind, zu jedem Zeitpunkt.
Wäre ich bereit gewesen, den Preis zu zahlen, um dahin zu kommen, hätte ich das safe werden können.
Hättest du werden können,
ja.
Safe, bin ich bei dir, geworden, weiß man aber nicht, weil das ist einfach 100, einer von 100 zu werden in Deutschland, ist schon das.
Einer muss es ja machen.
Einer muss es machen, aber zu sagen, das wird sicher passieren.
Nee, wäre.
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du das auch geschafft hättest, dass du smart genug gewesen wärst, dass du es auch gerade in dieser ganzen Frauen-Gender-Geschichte, das können wir da gut spielen. So. Dann ist es aber irgendwie anders gekommen. Und du hast, ich versuche das jetzt mal in schnell aus meiner Sicht zusammenzufassen, und du sagst mir, was ich falsch gesehen habe. Dann hast du mit deinem damaligen Partner ein Kosmetikstudio gegründet, aber nicht nur irgendeins, sondern eins hier in Köln, was sehr, sehr gut läuft, was halt, ihr habt die ganzen Hipster, Influencer und so, die sind alle bei euch, zahlen euch ein Schweinegeld dafür, dass ihr die noch ein bisschen schöner macht. Das funktioniert sehr, sehr gut, und dann hast du dich da immer weiter rausgezogen und angefangen, Yoga-Ausbildung zu machen, kämpfen zu lernen, psychedelische Geschichten zu machen.
Offene Beziehung zu führen,
da haben wir schon mal einen Podcast zu gemacht. Ne? Und jetzt sitzt du quasi mit langen Fingernägeln vor mir und sagst, ich bin Hexe. Und erzählst von der ganzen Drogenerfahrung, und hier habe ich mir mehr oder weniger, nicht im Suff, sondern auf Substanz oder nach Substanz ein Tattoo stechen lassen mit irgendwie so einem Typen, den ich da kennengelernt habe, der Modelabel hat.
Wie du das sagst.
Ja, ich sage das, überspitze ja, das ja. Bewusst so, weil das ist ja das, was jemand, der dich so anguckt, sagt, wer ist das? Modelabel, Tokio, Tattoo, Pilze, was will die eigentlich? Mhm. So, das ist so der Eindruck. Aber wir kommen irgendwie vom DAX-Vorstand auf, so wie du heute hier sitzt, und das ist ja nicht selbstverständlich. Jetzt ist die Frage, wenn du als dein 22-jähriges Ich, die eigentlich DAX-Vorständin werden, Vorstand werden wollte, dich jetzt mit 29, das war vor 7 Jahren, ist also nicht so wahnsinnig lang her, ne, sehen könntest, was würde dein 22-jähriges Ich zu deinem 29-Jährigen sagen?
Gott sei Dank. Gott sei Dank. Habe ich diesen Irrweg so schnell wie möglich verlassen und bin meinem Instinkt gefolgt, der mir gesagt hat, den Kack hier mit Konzern und Buckeln und Geduld und boah, nee.
Was heißt den Kack hier mit Buckeln und Geduld? Was meinst du da?
Konzern. Hast du schon mal im Konzern gearbeitet? Ja.
5 Jahre ungefähr.
Ja, dann weißt du ja, wovon ich rede.
Ich weiß, was man darunter verstehen
könnte. Okay, also jemanden zu haben, der mir sagt, was ich tun soll, der mir auch, also mein Tag ist ja, wenn ich, als ich in einem Konzern gearbeitet habe, war mein Tag, ich will da gar nicht so lange drauf rumreiten, weil das ist wirklich der uninteressanteste Teil meines Lebens. Bis halt, muss um eine bestimmte Uhrzeit da sein, um eine bestimmte Uhrzeit nach Hause gehen und dazwischen irgendwie irgendwelche Aufgaben an irgendeinem Computer abarbeiten. Ich war am Anfang bei Porsche, dann war ich bei Daimler. Mir hat auch immer die Führung gefehlt. Ich hatte nie irgendwelche ansatzweise fähigen Führungskräfte. Und selbst als ich bei Shoutouts Salesforce war.
Shoutouts an deine alten Chefs, ne?
Nicht, to be honest, die wissen nicht mal wahrscheinlich, dass die meine Chefs waren, weil der eine war einfach in Mutterschutz und ich hatte dann einfach keinen Chef mehr.
Der war im Mutterschutz, ist auch lustig.
Frag mich bis heute, warum die mich eingestellt haben. Das ist auch der Grund, warum ich gekündigt habe, weil die ganze Firma, also oder die ganze Abteilung, in der ich bei Mercedes war, in sich gar keinen Sinn ergeben hat. Die saßen in Berlin, waren mega hip, mega cool, haben versucht, irgendwelche Startups zu bauen und das war...
Okay, also du hast eine schlechte Corporate-Erfahrung gemacht?
3.
3, okay.
3.
Da passtest du irgendwie in diese Welt nicht rein. Aber damals sahst du noch nicht so hexenmäßig aus wie heute.
Nee, da sah ich noch voll normal aus. Und habe versucht, so büromäßig auszusehen, weil so muss man da ja aussehen. Und habe aber damals schon beschlossen, so nee, das fühlt sich irgendwie komisch an, geht gar nicht. Ich habe bei Mercedes per WhatsApp gekündigt und... bei Salesforce habe ich dann irgendwann auch gekündigt, weil mein bester Kumpel aus dem Team, sein Trainee war abgelaufen und dann hatte ich keinen Bock, meins noch zu Ende zu machen.
Das klingt so richtig nach Gen Z, so, ey, mein bester Kumpel
ich glaub, ist... Ich glaube, ich bin Gen Y vom Alter.
Ja, ich weiß, aber es klingt so nach, ja, ey, ich habe es nicht mehr so gefühlt.
Ja, voll, I agree. So würde aus heutiger Sicht hätte ich das ein bisschen anders angehen können, aber dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. So, ich hätte das safe mit mehr Geduld, mehr Demut, mehr Lernbereitschaft und Offenheit angehen können. Damals war ich noch so richtig so, nee, hab ich keinen Bock drauf, mach ich nicht.
Okay.
Ja.
Und dann nach deinem letzten Corporate-Job kam was?
Skintinuum. Da haben wir Skintinuum gegründet. Also das habe ich, genau, das Kosmetikinstitut, das habe ich gemacht, während ich noch in Irland war. Für Salesforce habe ich halt abends und am Wochenende die Website gebaut, das Social Media gebaut, Kundennachrichten beantwortet und mit Philipp das ganze Konzept fein geschliffen.
Und dann bist du quasi aus Irland rüber nach Köln geflogen.
Genau, und hast gesagt, zurück nach Hause und dann haben wir in Köln den Laden aufgemacht. Während dieses ersten langen Lockdowns haben wir alles aufgebaut, umgebaut, gestartet. Dann hatten 5 Monate offen und dann kam der Lockdown. Boom. Dann hatten wir 7 Monate zu. In der Zeit habe ich Jonas kennengelernt, mich von Philipp getrennt und dann war ich mit Jonas 2,5 Jahre zusammen.
Dazwischen gab es noch was, über das du, das weiß ich, da sprichst du nicht gerne drüber. Aber ich habe das mal bei YouTube durch Zufall gesehen.
Oh nee, das ist das Thema, über das wir heute nicht sprechen.
Sprechen wir nicht drüber?
Nee, das ist so unnötig. Also,
würde mich wirklich interessieren.
Ich weiß, dass dich das interessiert und jeden in der whole wide world interessiert das wahrscheinlich auch, aber darüber sprechen wir heute nicht.
Okay, ja, okay.
Das ist so unnötig. Ich bin so weit mittlerweile.
Aber du bist ja auch weit weg von Corporate und wir haben über Corporate gesprochen. Aber um zu verstehen, ich meine das
vielleicht
gar nicht.
Vielleicht beim nächsten Mal, okay?
Ja, okay, verstehe. Wir sprechen nicht drüber, habe ich verstanden. Das ist hier der, oh, jetzt habe ich direkt.
Jetzt googeln alle Leute.
Ja, aber du kannst ja gar nicht, also ich habe dich nicht durch Google gefunden, sondern ich habe ein YouTube-Video gesehen, eine Dokumentation in einem völlig anderen Thema.
Ja.
Und auf einmal gehst du so durchs Bild.
Ja, Ben, also basically kannst du dir halt vorstellen, ich habe mir viele Bereiche des Lebens angeschaut, auch diesen. Ich bin so neugierig. Ich bin der neugierigste Mensch der Welt. Ich gucke mir alles an, bei wenig bleibe ich hängen. Also an wenigen Dingen bleibe ich wirklich hängen. Das ist irgendwie so mein Visoran, wahrscheinlich sagen würde, oh Gott, jetzt mache ich das nächste Fass auf, naturell. Überall mal reingeguckt, was ist da drin? Okay, passt mir das? Ist das was für mich? Nee, irgendwie nicht. Corporate Job war nichts für mich. Die andere Sache war auch nichts für mich.
Okay, die andere Sache war nichts, dann hast du Skintinium gemacht.
Das ist, by the way, auch schon viel länger her, da war ich 18, 19.
Okay,
Ja, also wirklich ewig her.
Vor 11 Jahren. Trotzdem verfolge ich das so krass, dass du nicht drüber sprechen willst. Das ist immer
Nein,
so.
Das ist einfach voll das heikle Thema und ich habe da einfach keinen Bock, das jetzt aufzumachen.
Ja, ist ja
so.
Gut, ist ja gut, Felina, ist ja gut. Ich wollte es nur, das ist mir gerade eingefallen, das hätte ich mich vorher gefragt.
Das ist halt eins deiner Lieblingsthemen. Lass uns über andere Themen, lass uns über dieses Jahr sprechen.
Okay, dann so, dann hast du Skintinium gebaut, das so gut gelaufen ist, dass du dich da relativ schnell rausnehmen konntest. Rausnehmen im Sinne von, du hast eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, du hast eine Hypnose-Ausbildung gemacht und viele Sachen. Also
ich habe mit Jonas das ganze Studio, also supportive irgendwie so von der Seite mit aufgebaut. Ja, ich habe viel Zeit da verbracht. Ich habe auch viel Zeit in diese offene Beziehung investiert und in dieses Kennenlernen dieses anderen Menschen und meiner selbst. Und diese ganzen Prozesse haben unfassbar viel Zeit in Anspruch genommen. Und in der Zeit habe ich den Laden die ganze Zeit weiter gemanagt aus dem Hintergrund. Ich war auch sehr oft da, aber ich war nicht so krass involviert, wie ich es jetzt mittlerweile wieder bin. Ich kaufe jetzt übrigens den ganzen Laden auf.
Ach krass.
Ja.
Du kaufst jetzt den ganzen Laden auf?
Ja.
Wie ist das passiert?
Philipp hat entschieden, dass er die Zusammenarbeit auftrennen möchte und hat mir freigestellt, ob ich weitermache oder er. Ihm war es egal. Hab ich gesagt, mir nicht. Ich mache weiter.
Also ist ja auch, muss man fairerweise sagen, ein richtig gutes Angebot zu sagen, hey, willst du oder will ich?
Ja, bin ich ihm auch sehr dankbar für.
Also ja. Nice, das läuft nicht immer so harmonisch ab.
Yes.
Okay, dann hast du Skintinium gegründet, das war halt Fokus Premium Kosmetik in einem Abo-Modell, so richtig
Membership-Modell. Genau.
Membership, mhm. Also so richtig so ein Kommerz, so ein
Business-Modell. No.
Nicht Kommerz, aber wenn man aus der unternehmerischen Brille drauf guckt, ist es halt ein gutes Geschäftsmodell.
Es ist ein sehr gutes Geschäftsmodell, es ist aber auch ein tolles Unternehmen. Wir haben tolle Dienstleistungen, es ist etwas, was den Menschen gut tut. Ja, und ich stand ja vor kurzem auch vor der Frage, weil sich in mir dieser Wunsch ist ja immer mehr rausgekommen. Erst, ich will die ganze Zeit irgendwas mit Kunst machen, das war sehr präsent. Und dann ist das irgendwann in diesen schamanischen Weg umgeswitcht.
Da
und,
ist jetzt ja schon das große nächste Wort.
Genau, da ist das nächste Wort. Und deshalb stand ich vor ein paar Wochen noch so vor der Wahl, was mache ich eigentlich? Soll ich das machen oder das machen? Weil auch gleichzeitig noch ein Freund von mir auf mich zukam und meinte so, Faye, jetzt lass mal bitte Skintinium größer machen. Lass mal Läden überall aufmachen. Und ich war so, ja, aber ich will doch irgendwas mit spirituellem Gedöns machen. Und das hat für mich noch nicht zusammengepasst.
Moment, aber also mein letzter Stand, wir haben, glaube ich, vor 4 Wochen das letzte Mal telefoniert, da war mein letzter Stand, du möchtest gerne Vollzeit-Schamanin werden.
Ja.
Jetzt, 4 Wochen später, sagst du, ich kaufe übrigens den Laden.
Ja, ich mache jetzt beides.
Du machst beides?
Ja.
Wie geht das? Der Tag hat 24 Stunden.
Mein Team macht den Laden in Köln. Ich mache den jetzt noch ein bisschen größer. Ich werde meine Assistentin zu meiner Store-Managerin machen, empowern, dahin entwickeln, wie auch immer. In ihr ist mittlerweile auch selbst dieser Wunsch dazu gereift und das passt super gut zusammen. Of course werde ich im Hintergrund noch mitarbeiten, aber ich werde mich aus den operativen Themen zurückziehen, das alles abgeben und werde am Geschäft arbeiten und gucken, so von außen auch mal wieder ein bisschen die Metaperspektive irgendwie einnehmen und schauen, okay, was kann ich noch machen, welche Schrauben kann ich noch drehen, Events und so, all das, wofür ich nie Zeit hatte, als ich in diesem operativen Sumpf irgendwie selber drin gesteckt habe. Und das werde ich alles machen. Ich habe zu meinem Team schon gesagt, Ende November bin ich raus aus allem Operativen, habe ich denen jetzt vor letzte Woche gesagt und alle waren so, ja, boah, geil, Fee, mega, endlich hast du das gefunden, was du wirklich willst, do it, wir rocken den Laden.
Okay.
Ja.
Ja, das ist doch fantastisch.
Yes.
So, das heißt, du nimmst jetzt, um das mal so zurückzubauen oder aufzufalten, du hast einen Anteil gehabt an dem Skintinium. Philipp hatte Anteil, ich glaube, dann noch jemand anders hatte.
Seine Schwester, ja.
So, das heißt, du kaufst jetzt Anteile von denen, da brauchst du irgendwie Geld für.
Mhm.
Dein Risiko steigt und parallel dazu willst du gerne Schamanin werden. Und parallel dazu ziehst du dich aus dem operativen Geschäft zurück. Also was häufig ja gesagt werden würde, wäre, okay, ich bin Teilhaber in einem Geschäft, ich übernehme jetzt die Anteile, ich gehe jetzt mehr rein.
Ja, mache ich bis Ende November.
Ja, jetzt ist Anfang September, also das sind September, Oktober, das sind 3 Monate.
3 Monate, ja. Dann fliege ich nach Mexiko und dann bin ich mit Kike erstmal in Mexiko.
Dann bist du, um Schamanin zu werden. Aber was heißt Schamanin für dich?
Ja, gute Frage. Da bin ich auch noch nicht so ganz hintergestiegen. Für mich ist das auch eine Form von Kunst. Und letzten Endes meine Therapeutin, ich habe natürlich auch eine Therapeutin, finde ich auch irgendwie so witzig, den Fakt, dass ich das werden möchte und eine Therapeutin habe, die mir hilft, meinen Geist zu sortieren. Die hat mich das letztens zum wiederholten Male gefragt, so, was wollen Sie denn jetzt eigentlich machen? So, weil ich wollte ja auch nach New York und Kunst studieren.
Ja, das war zwischendurch
auch. Möchte ich auch immer noch,
ja,
actually. Ich muss unbedingt Simon nochmal anhauen, dass ich in dieses Apartment kann.
Willst du den Nachnamen von Simon verraten?
Ja, über Simon können wir sprechen.
Okay.
Wir können über Simon sprechen, ja.
Ja, okay.
Also gibt es jetzt nicht viel über Simon zu sagen. Ich habe Simon Sinek kennengelernt in Japan, genau. Und der ist jetzt ein Freund von mir, ein guter Freund. Aber sehr beschäftigter Mann.
Surprise, surprise.
Surprise,
aber, ja. Wir sind jetzt in ganz vielen Themen drin. Aber, okay, also zurück zu Schamanismus.
Yes.
Also wir haben dieses unternehmerische Ding, dass du 3 Monate Hardcore ins Unternehmen reinbutterst, um dich dann rauszuziehen, die Anteile übernimmst, irgendwie das finanzieren musst.
Ich mache noch nicht mal Hardcore, by the way.
Okay.
Ich mache easy.
Jobless, Felina.
Yes.
Ne? Möge die Macht mit dir sein, ne? Möge die Macht mit dir sein. Also, du sagst, ich mache easy 3 Monate. Dein Team sagt, super, dass du das machst. Also super, dass du rausgehst, dass du dein Ding gefunden hast. Und dann machst du eine Ausbildung zu Bufu-Schaman.
Ja. Ne?
So. Vielleicht nochmal dann der Schritt in deine Vergangenheit. So, dieses Konzernding hatten wir. Konzernvorstand war die Welt. Und dann hast du irgendwann deine erste psychedelische Erfahrung gemacht. Mhm. Wie lange ist das her?
3 Jahre?
3 Jahre.
Oder so?
Ja, 2020 ungefähr. Also
als ich
Corona.
Jonas kennengelernt habe.
Mit Jonas war das erste.
Ich war noch mit Philipp zusammen, aber mit Jonas und Jenny und Jasmin. Kannst du dich noch an die erinnern?
An Jasmin?
Diese Türkin. Die wollte ich jetzt in Istanbul besuchen, aber dann habe ich ja meinen Flug verpasst. Egal. Genau, wir haben zu viert bei Jonas in der Wohnung. Darf ich sowas sagen? Du stoppst mich. Da habe ich auf jeden Fall meinen ersten Pilztrip gemacht. Und genau, das war für mich richtig, richtig schön und eine krass schöne und ich mag dieses Wort Heilung nicht, aber ja, befreiende Erfahrung. Und ich glaube, der Pilz hat mich auch so ein bisschen verarscht damals, war so schön wie damals, ist nie wieder geworden.
Moment. Wie warst du, wie standest du zum, ich benutze bewusst das Wort Drogen, zum Thema Drogen vor?
Ich hatte nicht viel mit Drogen am Hut. Also ich habe noch nie besonders viel Alkohol getrunken. Ich gehe ja auch nie feiern, bin ich auch nie. Ich habe ab und zu mal einen Joint geraucht, selten, so alle paar Monate oder so. Ja, meine Droge war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch Stress, Arbeit, das Business hochziehen. Da habe ich richtig gehasselt. In den ersten 1-2 Jahren habe ich richtig krass reingekloppt mit Arbeit. Und als der Laden dann stand und auch klar war oder ersichtlich wurde, auch in dieser Krise mit dem langen Lockdown, ey, das läuft weiter, das trägt sich selbst, auch durch diese Krise hindurch. Da war ich dann so ein bisschen so, okay, jetzt mach ich mal was für mich. Dann habe ich mit Kickboxen angefangen, darüber habe ich Jonas kennengelernt und dann haben wir eine Woche Honigfasten gemacht und dann diesen Trip.
Dann habt ihr, wie hast du vorher über das Thema Psychedelika gedacht?
Genau, danke. Gar nicht. Witzigerweise mit 18 habe ich mal ein Hörbuch gehört, da war ich in Neuseeland längere Zeit und habe auf so Weinbergen gearbeitet. Sehr repetitive, sehr langweilige Arbeit, aber zumindest draußen und ich habe die ganze Zeit sehr meditative Arbeit. Ich habe die ganze Zeit auf meinem iPod Nano, nee, wie hieß der denn? Dieser längliche, egal. Vorträge über Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung etc. Gehört. Und da kam zum ersten Mal das Thema Ayahuasca auf. Mhm. Über ein Buch von Clemens Kubi. Der hat ein Buch geschrieben, Meine Reise zu Heilern und Schamanen, ist um die ganze Welt gereist. Und der hat auch von seiner Erfahrung mit Ayahuasca erzählt. Und da war ich so, okay, das werde ich safe irgendwann in diesem Leben mal machen. Er hat das halt in einem fortgeschritteneren Alter gemacht, mit 40, 50. Und deshalb dachte ich, okay, das ist etwas, das man erst in einem mittleren Alter vielleicht tun sollte. Und als es dann ich war 27, auf mich zukam, war ich so, wow, geil, ja, das habe ich gesucht, da ist der Anknüpfungspunkt und war sehr offen dafür und wollte das unbedingt erfahren. Also es ist so zu mir gekommen. Ja.
Du wusstest aber, du warst nicht kritisch, sondern du warst eher offen.
Ich war sehr neugierig.
Okay, neugierig, okay.
Ja.
So, hier sind deine Drogen, willst du Drogen probieren?
Pilze, okay. Ja.
So, dann, wie war diese erste Pilzerfahrung? Vielleicht nur mal kurz, weil wir da, glaube ich, beide nicht ganz tief drin sind. Ich glaube, du wesentlich tiefer als ich. Aber ich weiß, was ein Pilz ist. Aber vielleicht erklärst du nochmal, was diese Pilze sind und was die machen und wie das so ist.
Ja, also da sind wir jetzt schon direkt an dem Punkt, dass ich das so genau gar nicht weiß. Müssten wir jetzt vielleicht Lionel oder Philemon fragen. Die kennen sich damit auf jeden Fall besser aus. Ich habe mir sagen lassen, gehört, dass durch die Einnahme von Psilocybin, also der Wirkstoff, der in psychedelischen Pilzen enthalten ist, Gehirnareale miteinander verknüpft werden, die bisher noch nicht connected waren. Eine andere Theorie, die ich jetzt neuerdings aber gehört habe, ist auch, dass es die Gehirnaktivität runterfährt, also dass es die Aktivität des Geistes, der uns ja so oft im Weg steht, minimiert und dadurch mehr das freie Bewusstsein fließen kann, also das, was wir eigentlich alle sind, sozusagen, und diese Connection besser stattfinden kann. Also irgendwas passiert auf jeden Fall im Gehirn. Viele Menschen sehen bunte Bilder. Wir bekommen, oder ich in meiner Erfahrung, aus meiner Erfahrung sprechend, habe eine sehr starke Verbindung zu meinen Emotionen und meinen Erinnerungen aufbauen können. In meinem ersten Pilztrip kam viel mein Vater vor. Es kam dann später auch meine Mutter vor. Es war auch Philipp da zu dem Zeitpunkt. Es waren viele schöne Bilder, Wölfe, Drachen und lauter so ein Kram, bunte Farben und Muster. Das wurde später weniger. Mittlerweile, wenn ich jetzt Pilze nehme, passiert schon fast nichts mehr. Ich werde einfach noch klarer, als ich schon bin. Also ne, dieses klare, fokussierte, ausgerichtete, das ist das, was das mittlerweile in mir macht. Leider sehe ich nicht mehr so schöne Farben und Bilder. Mit Ayahuasca aber trotzdem. Yes.
Okay, dann hast du da vom süßen Nektar der Psychedelika gekostet. Jetzt ist es so, dass Leute, die noch nie psychedelische Erfahrungen gemacht haben, haben diverse Vorbehalte, die auch aus meiner Sicht nicht ganz unbegründet sind. Aber eines der großen Vorbehalte ist, ich will da nicht drauf hängen bleiben. Mm. Und jetzt sitzt hier vor mir jemand, der nie was mit Drogen zu tun hat.
Ich bin safe drauf hängen geblieben. So.
Und genau, du wärst jemand, der nicht auf Pilzen hängen geblieben ist, aber dann von Pilzen zu Ayahuasca, zu Bufu, also immer stärkere Varianten, zu ich möchte mein Leben dieser Form von Substanz widmen.
Dieser Arbeit, ja.
Der Arbeit mit der Substanz.
Yes.
So, und bin dafür auch bereit, auf Dinge, die mir vorher wichtig waren, wie zum Beispiel ein Unternehmen, was ich gebaut habe, da kürzer zu treten, um mehr in diesen, nennen wir es mal, Parallelwelten zu arbeiten.
Ja.
Warum glaubst du, ist das trotzdem richtig? Wenn ich mich auf den Standpunkt, wenn ich jetzt kritisch dir so quasi ein Gegenargument baue, hey, pass auf, die Felina hat ja irgendwann einen Pilztrip gemacht, siehst du, dann hat die nochmal einen gemacht, nochmal einen. Und jetzt redet ihr davon, dass die ganz viel Drogen nimmt, aber bei den Drogen immer klar ist. Aber in Wirklichkeit ist die ne? So, warum so bist du, du erhältst, sagst ja, du wirst klarer jetzt durch die Pilze. Mhm. So, das heißt, das ist kein, ich bin betrunken und habe halt Spaß, sondern ich bin noch klarer. Aber wenn man dich jetzt so, wie du so auftrittst mit deinen ganzen Hexengeschichten, kann man sagen, boah, die Felina ist fucking lost, ne?
Haha, findest du? Dass ich noch das Business habe, so als
könnte,
Hintertür.
Also man, wenn ihr jetzt hier im Publikum säße und da wird jemand sagen, ey Felina, ich glaube, du bist lost, würden, keine Ahnung wie viele, aber im Publikum sagen, das, den Eindruck habe ich auch. So. Ein anderer Teil würde vielleicht sagen, boah, die Felina hat es genau erkannt und ihr seid alle lost. So, warum ist sozusagen dieser Zustand auf den Substanzen, warum ist der gut für dich und für Menschen?
Ich muss kurz meine Worte finden.
Ja.
Am ehesten kann ich es vielleicht jetzt mit der Bufo-Erfahrung begründen, die ich kürzlich gemacht habe. Ich spreche schon seit einiger Zeit nicht mehr so sehr von Lernen, sondern eher von Erinnern. Ich glaube, wir wissen eigentlich alles und wir haben eigentlich Zugang zu allem Wissen, das existiert. Aber wir haben uns viele, ne, da kommt dieser Spruch von Kike her, Blockaden aufgebaut, weshalb wir da keinen Zugang, also weshalb wir nicht mehr daran anknüpfen können. Das sind Ängste, Illusionen, Lügen, Schuldgefühle etc. Solche Sachen, die im Weg stehen zu unserer Anbindung an das große Ganze.
Aber wieso sollten wir alles wissen?
Nee, müssen wir safe nicht. Also muss niemand.
Nee, das meine ich nicht. Aber du wirst geboren irgendwann.
Ach so, warum wir das alles wissen
dann
sollten.
Dann weißt du das.
Du hast doch Bufo gemacht. Du weißt es doch.
Ich habe das auch gemacht. Wir können auch gleich noch drauf kommen. Aber wenn das muss ja irgendwie das Wissen in dein Gehirn gekommen sein. So, und dann bist du.
Man sagt ja, dass es, also habe ich jetzt gelernt, das liegt eigentlich im Herzen.
Hm. Aber wenn du sagst,
das Gehirn ist im Weg.
Jeder Mensch weiß alles, der hat nur Blockaden.
Ja.
Emotionaler Natur oder seelischer Natur.
Verstand.
Und kann dieses Wissen, hat keinen Zugang zu dem Wissen, weil quasi eine Schranke im Weg steht. Jetzt, wenn man die Schranke aus dem Weg nimmt, hat er Zugriff auf das Wissen. Ist doch mega geil. Die Frage, die sich mir stellt, ist, ja, wo kommt das Wissen denn her, was in dir, in mir und in uns allen ist? Wird uns das in die Wiege gelegt? Oder gibt es einen außerirdischen, übermenschlichen Kontakt?
Ich dachte auch oft, dass das irgendwo da oben ist. Ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es ist in allem. Ich glaube, das ist Gott, letzten Endes, wenn man so möchte.
Okay. Wenn man jetzt sagt, jeder Mensch hat Gott in sich.
Jeder Mensch ist Gott, ja.
Millionen Menschen zustimmen und sagen, ja, okay, wir haben alle Gott in uns, safe. Milliarden vermutlich sogar. So, und wenn du sagst, okay, Gott ist die Weisheit, die in uns liegt, wir aber nicht sehen.
Oder fühlen, ja.
Sehen im Sinne von, wo wahrnehmen. Wir keinen Zugang drauf haben. Mhm. Dann wären psychedelische Substanzen Weg oder Möglichkeiten, um die Barrieren abzubauen.
Ja, quasi, um beziehungsweise um einmal diesen Zugang zu ermöglichen und dann sind wir danach dazu eingeladen, diese Barrieren nicht wieder aufzubauen, beziehungsweise zu erkennen, wo habe ich die denn aufgebaut, welche Muster, welche Strukturen habe ich mir aufgebaut in der Vergangenheit und welche davon möchte ich beibehalten und welche nicht. Deshalb, so, das muss auch nicht dein Leben verändern. Viel ist auch die Arbeit, die du davor und danach machst und währenddessen. Und ne, hatten wir jetzt witziges Beispiel bei meiner EO-Gruppe. Ich bin ja auch noch in so einer Unternehmer-Selbsthilfe-Gruppe. Vielen Dank übrigens, Change My Life.
Sehr gerne, wirklich.
Bester Laden. wo war ich jetzt? Ach ja, genau. Da haben wir einen Retreat gemacht.
Wolltest du, also hier Side Story. So, es gibt EO, das ist so eine Unternehmer-Selbsthilfegruppe, hast du selbst gesagt, ich war da irgendwann Mitglied, habe gesagt, Philipp, guck dir das mal an. Da habt ihr einen Call mit denen gemacht, ich gesagt, solche Autos.
Philipp war so, nee, brauchen wir nicht. Der hat ja alles schon bei Mercedes gelernt. Ich hatte ja keine Ahnung. Und ich war dann so, ey Leute, ganz ehrlich, ich habe ein Unternehmen, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Bitte helft mir, ich will Führung lernen. Ich habe keinen Plan, wie das funktioniert. Und das habe ich da gelernt. Genau, und wir haben einen Retreat gemacht und einer aus der Gruppe wollte, ich hatte das mal so in den Raum gestellt, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das sagen darf. Naja, wir hatten in den Raum gestellt, dieses Retreat eventuell ein bisschen zu erweitern, ein paar interessante Erfahrungen zu machen. Und da meinte einer aus unserer Gruppe, jöi, super, dann können wir ja dazu noch saufen und Tischtennis spielen. Und ich war so, wow, nee, so war jetzt nicht, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich dachte, wir machen mal so Meditationskreis mäßig und mal eine kleine Zeremonie. Also ne, es kommt immer darauf an.
Wir nennen es mal psychedelisches Retreat an Orten, wo das legal ist. Ne?
Genau, losgelöst von sonstigen Kontexten. Und kommt voll drauf an, was wir damit machen, wozu wir das einsetzen. Und ich persönlich finde halt die Erforschung des Wesens der Dinge, meines Bewusstseins, meiner Emotionen, meiner Innenwelt, des Lebens letzten Endes, so würde ich es nennen, super spannend. Finde ich wahnsinnig interessant. Ich könnte mir nichts Spannenderes vorstellen, als Mensch am Leben zu sein und das Leben in mir drin zu erforschen und um mich herum und meine Auswirkungen darauf und der Sachen um mich herum auf mich und diese Interaktion.
Du willst das Leben erforschen und das Leben ist in dir drin. So, ja, okay, das klingt doch insgesamt vernünftig, aber das ist schon mal wieder wertend, da streiche diesen Satz aus dem Protokoll. So, nochmal zurück auf deinen psychedelischen Weg. Also du hast mit Pilzen angefangen. Pilze sind so die Einstiegsdroge, also es ist relativ... Es ist
doch nicht immer Droge.
Ja, sorry, ich bilde hier bewusst, also viel von dem, was du sagst, da bin ich bei dir. Aber vielleicht Side Story, ich habe schon öfters über Psychedelika auch im Podcast gesprochen.
Ja.
Und habe relativ viel auch Gegenwind bekommen. Und die Leute haben gesagt, hey, du verharmlost.
Von den Zuschauern, oder?
Ja, von Zuschauern, auch von Florian. Gästen. Mhm. Hier, Shoutout an Markus Baulich, der das erste Mal...
Wer ist dieser Mensch? Alle reden von dem, ich kenne den nicht.
Ja, du musst mehr auf Instagram sein, dann okay. Was musst du nicht. Aber wärst du mehr in der Bubble würdest du den auch vermutlich besser kennen. Aber anyhow, jedenfalls, der hat so im richtigen Rage-Modus gesagt, hier Benjamin, du hast eine Verantwortung als Podcaster, du kannst dir nicht zu Drogen verführen.
Das kann voll sein, so. Ich bin da natürlich
genau, ne, so. Deswegen lass mich mal kurz hier meine Podcaster-Verantwortung.
Danke, ne, deswegen, do it.
Nee, und damals habe ich gesagt, quatsch mir nicht voll, so sinngemäß, weil das ist nämlich auf jeden Fall was Gutes. Und mehrere Menschen aus meinem persönlichen Umfeld haben dann, weil ich das sehr, sehr stark promotet habe, weil ich da sehr viel rausgezogen habe für mich als Eigenerfahrung, angefangen, so psychedelische Retreats zu machen. Nicht in irgendeiner Ecke auf irgendeiner Party, sondern in einem organisierten Setting mit guten Tripsittern, mit Psychologen, halt über Lionel, über Philemon. Und meine Erwartung war, ja, es wird genauso gut wie bei mir, weil ich hatte eine sehr positive Erfahrung, habe halt die Welt komplett neu kennengelernt und habe dann zurückgespielt bekommen, ja, also die einen fanden das mega und hat wirklich das Leben zum Positiven verändert. Andere haben aber gesagt, Benjamin, ich hatte irgendwie die Tage, die waren nicht beim Philemon oder bei Lionel, sondern die haben dann über ihre Kontakte, ja, ich kenne da wen, der macht das auch. So, da war die Nachbetreuung schlecht und die waren halt temporär suizidal. So, und die haben gesagt, Benjamin, hey, das war echt scheiße. So, heute denken die vermutlich anders drüber. So, und dann, das ist vielleicht auch einmal als vollen Disclaimer bei allem, was wir hier diskutieren.
Ja.
So, wie du auch schon sagtest, ja, ich habe gehört, dass Pilze macht, dass das Gehirn mehr arbeitet, das runterfährt. Man weiß relativ wenig über Psychedelika.
Ich persönlich weiß wenig. Es gibt Menschen, die sehr viel dazu forschen. Es wird im Moment auch weltweit wahnsinnig viel dazu geforscht. Ich habe actually noch nichts davon durchgelesen.
Genau, also es gibt extrem viel Forschung. Die Anzahl der Publikationen mit psychedelischen Inhalten steigt exponentiell in den letzten 5 Jahren. Das hat Gründe, warum das mal war, Forschung verboten. Also man sieht, da ist irgendwie Chance drin. Es ist auf jeden Fall kein Quatsch. So, es gab so erste Studien, die, ich glaube, 2/3 aller Nutzer von Psilocybin haben, das waren so Krebspatienten, die Angst vorm Tod verloren nach einer Anwendung. Mhm. So, irgendwie die Hälfte der Depressiven waren ein Jahr danach nicht mehr depressiv. Das war mit Antidepressiva überhaupt nicht möglich, eine Anwendung von Präparat, was 5 Euro kostet. Also ganz viel Chance da drin in dem ganzen Ding, aber wir wissen, das ist hier so, auf Knowledge würde man sagen, on the edge of knowledge. Also viel von dem, was wir besprechen, wissen wir einfach nicht. Du hast deine Erfahrung, ich habe meine Erfahrung, aber ich glaube jetzt zu sagen, das ist auf jeden Fall nur alles gut und macht das, ist auf jeden Fall zu kurz gegriffen.
Da wären wir ja wieder bei gut und schlecht.
Da wären wir bei gut und schlecht, aber es ist wo viel Licht ist,
of
ist auch
course.
Viel Schatten.
Ja, so. Beides. Immer. Genau.
Deswegen will ich hier, und das hier nochmal, ne, als vollen Disclaimer, wir versuchen uns der Wahrheit zu nähern. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt in jedem dritten Satz sagen will, oh, da müsst ihr aufpassen. So, ey, das hat extreme Gefahren, aber auch extreme Chancen. So. Punkt. So. Also würde ich so sagen.
Ich referenziere nur auf meine persönliche Erfahrung. Was anderes kann ich auch nicht zum Besten geben. Ich kann nur aus meinen Erfahrungen berichten. Mhm. Und die ganzen Dinge, die ich tue, ich mache ja nicht nur Psychedelika. Ne? Wie gesagt, ich mache ja auch eine ganze Menge Yoga, ich mache sehr viel Meditation, ich mache sehr viel Atemarbeit und. Ich bin Unternehmerin, bin quasi alleinerziehende Mama von 5 Mädels, habe ich das mal zwischendurch genannt, weil ich irgendwie da so viel auch zwischenmenschliche Arbeit leiste und damit beschäftige ich mich sehr viel. Und da in diesen Kontext rein bette ich das mit ein und nehme das, um damit noch weiterzuarbeiten. Aber natürlich ist da viel Schatten, natürlich ist da viel Angst, ist da viel Traurigkeit. Aber meiner Meinung nach müssen wir uns diese Themen angucken, wenn wir irgendwie dahinter kommen wollen. Also ne, wenn wir das überwinden möchten, dann hilft es nur, aus meiner Erfahrung, dahin zu gucken, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist halt das, was ich sehr viel gemacht habe in den letzten Jahren, was ich allerdings am meisten, witzig, habe ich auch die Tage aufgeschrieben, ich schreibe ja sehr viel Tagebuch, habe schon 35 Bücher voll, am meisten geholfen haben mir nicht die Trips, außer vielleicht der Bufo-Trip, aber es war die Arbeit dazwischen. Ne? Und es war vor allem diese offene Beziehung beispielsweise, die mich krass an meine eigenen Grenzen gebracht hat und an meine eigenen Ängste, an Eifersucht und Minderwertigkeitskomplexe und Unsicherheit und so weiter. Und da immer wieder reinzugehen und auch im Kontext Unternehmertum immer wieder zu gucken, boah, da würde ich jetzt am liebsten mich wegducken und die Decke über den Kopf ziehen und sagen, nein, möchte ich nicht machen, kann das jemand anders für mich machen? Habe ich ja auch eine Zeit lang gemacht. Ne? Also Philipp war auch viel dafür da, um mir die unangenehmen Aufgaben abzunehmen, die ich nicht selber machen wollte. Aber mittlerweile habe ich mir alle diese Themen dann halt doch immer wieder angeguckt, weil es gibt auch keinen Weg drumherum. Das sind immer nur aus meiner Erfahrung Versuche gewesen, das Unausweichliche dem irgendwie auszuweichen. Und dafür nutze ich Psychedelika und Trips, um diesen Dingen, die sowieso unausweichlich sind, denen ich mich sowieso stellen darf, ohne Angst zu begegnen. Oder auch mit Angst. Auch mit Angst, of course. So, Angst ist auch hilfreich.
Ja, mit Angst.
Angst vorm Tod ist auch, kann man haben, muss man nicht, aber ne, so.
Ja, die meisten werden Angst vorm Tod haben, in irgendeiner Form. Wenn ich mich an meinen ersten Pilztrip erinnere, das war auch, ich habe nie irgendwas mit Drogen zu tun gehabt. Ich habe noch nie einen Joint geraucht, nix, nada, auch wenig Alkohol. Und das war eine Phase, wo ich sehr viel mich mit mir selbst beschäftigt habe und so an meine Grenzen gegangen bin. Ja. Und bin mit dem Motto quasi in dieses Retreat gegangen, was sehe ich nicht? Ich habe halt bei mir quasi jede Tür aufgemacht. Was ist dahinter? Was ist dahinter? Was ist dahinter? Das war, und ich so, okay, ich habe jetzt alle fucking Türen aufgemacht, aber was sehe ich nicht? Und das war für mich, das war überhaupt kein angenehm, also das war dann eine angenehme Erfahrung, aber ich dachte, okay, vielleicht bin ich ein fucking Monster und jetzt gehe ich in diesen Trip und ich lerne, dass ich ein fucking Monster bin. Oh scheiße, das wird ungut, ist dann nicht so gekommen, aber da war auch bei mir ganz viel Vorarbeit. Ich glaube, wenn man halt, und das ist was ich sehe beim viel, also es, nicht viele, aber es gibt doch ein es gibt auf jeden Fall einen nicht unerheblichen Anteil von Leuten, die so eine psychedelische Erfahrung machen und die aus meiner Sicht zum Negativen verändert. Und ein Muster, was ich glaube, erkannt zu haben, ist, wenn du die Tür geht auf, sozusagen, du bist in dieser psychedelischen Erfahrung, die Tür geht auf ins Himmelreich, in die unendliche Erkenntnis. So, du kannst aber nicht alles mitnehmen, sondern du bist halt kurz da. So, dann bist du wieder zurück und in deinem ganz normalen Selbst. So, und manche Menschen, ich meine im Vergleich, die fahren nach Thailand, essen in einem authentischen Thai-Restaurant, kommen dann nach Deutschland und denken, die können Thai kochen. So, aber was sie gemacht haben, ist Thai mal zu essen und erzählen dann jedem Otto, der halt ein bisschen Thai kochen kann, wie scheiße die kochen, weil die haben ja die Erfahrung gemacht, wie es ist, das Echte zu essen. Mhm. Und aber nur, weil du das mal geschmeckt hast, heißt noch lange nicht, dass du es kochen kannst. So, und dieser Blick in die Unendlichkeit, in die Weisheit, wenn du glaubst, du wärst die Weisheit, so, nee, du hast die gesehen. Also, bei mir hat diese psychedelische Erfahrung zu mehr Demut geführt, weil ich dachte, boah, was bin ich, ein kleines Licht und was gibt's da draußen und was bin ich für ein Otto, aber vielleicht steige ich mir auch nicht ganz schlecht an, aber demütig sein, ich habe so die ersten 3, 4, 5, 6 Monate danach kaum gesprochen, weil ich immer dachte, alles, was ich jetzt sage, ey, das ist irgendwie dumm und hat irgendwie keinen Wert. So, genau. Und wenn ihr meint, das sagen zu müssen, was ihr sagt, so, ich saß dann halt, lustigerweise dann halt in Runden und habe häufig nicht gesprochen. Und andere reden dann die ganze Zeit.
Menschen reden so viel.
So, und haben das Gefühl, die haben die Weisheit im wahrsten Sinne des Wortes mit Löffeln gefressen. Und dann gehen die halt durch die Welt, sagen, ich bin jetzt jemand, was ganz Geiles. Ja. Und die kommen nicht in Bescheidenheit, sondern ins Gegenteil, in Arroganz. Und dann werden die halt ganz fuchsig, wenn man die auf ihre Glaubenssätze ein bisschen challenged, weil die sagen, ich bin doch Gott. Ich bin Gott-Gefühl ist hat sehr negative Auswirkungen auf das Umfeld dieser Menschen, weil die werden viel weniger bescheiden, die werden arrogant. Wenn du arrogant wirst, ist meistens schlecht für dein Leben. So, und Suizidalität ist eine, nicht Suizidalität, aber zumindest suizidale Gedanken zu sagen, boah, hier ist etwas auf mich zugekommen, was mich an die Grenzen dessen bringt, und wenn du es erfolgreich machst, ist geil. Wenn du es nicht erfolgreich machst, hat einen sehr, sehr hohen Preis. Und das zweite ist, wenn ich so gechallenged bin, sondern wenn ich glaube, dass diese Erfahrung der Unendlichkeit mich zur Unendlichkeit selbst macht. Und damit habe ich halt so einen Gottkomplex. Und Gottkomplex scheint auch nicht gut zu sein.
Okay, also da ist ja jetzt auch viel Generalisierung mit drin. Ich weiß auch nicht, wer diese ganzen arroganten Menschen sind, von denen du sprichst. Sind mir jetzt noch nicht so viele begegnet.
Ist doch gut.
Aber zu dem Thema Tod und Sterben, das finde ich auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Das war ja auch meine Hauptintention, warum ich Bufo machen wollte. Ich wollte einmal sterben.
Und du musst auch mal kurz erklären, was Bufo ist. Also Pilze haben wir. Ayahuasca ist quasi das Traditionelle aus dem Amazonas, so ein Getränk.
Genau, du trinkst erst einen MAO-Hemmer und dann das DMT und dadurch.
Alles sind irgendwie Stoffe, die es von Natur aus schon im Gehirn gibt. Und Bufo ist das stärkste Psychedelikum der Welt.
Genau, Bufo alvarius ist eine Kröte, die... Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so genau, wo sie lebt, aber die leben da drüben und man kann das Sekret von denen entnehmen. Die machen das alle ganz schon so, keine Kröte stirbt dabei. Aber klar, irgendwie, ne? Man kann es auch synthetisch herstellen, synthetisieren, dann fehlen aber 20 oder 21 andere Moleküle in diesem Substrat, whatever. Genau, und das wird erhitzt in der Pfeife, das kannst du rauchen und dann atmest du das ein, hältst dann irgendwann die Luft rein, du erinnerst dich.
Ja.
Der freundliche Schamane hält dir noch Mund und Nase zu, damit du es nicht, ne, damit es einfach länger im System bleibt und dann bist du auch schon weg. Und manche Menschen sehen Dinge, ich habe gar nichts gesehen, bei mir war einfach tschüss, auf Wiedersehen, einmal tot und irgendwann bin ich zurückgekommen. Für mich hat sich das angefühlt wie 10 Sekunden. Wir haben das ja gefilmt, das Video ging eine halbe Stunde. Also es ging wohl doch ein bisschen länger und habe mich da eine Zeit lang aufgehalten. Mein Körper hat auch Sachen gemacht währenddessen, sich bewegt, ne, so mit den Armen, habe ich dir ja gerade gezeigt. Mhm. Irgendwelche Sachen mit meinen Händen rumgezaubert, I guess. Und ja, dann bin ich zurückgekommen. Und für mich war eine der Sachen, die ich mitgenommen habe, das Wissen, dass ich sowieso nicht sterben kann. Es geht gar nicht. Also dieser Körper wird irgendwann sterben. Alles andere...
Dann, was heißt das für dich? Du kannst nicht sterben.
Ich, das, was ich wirklich bin, also nicht mein Körper, nicht mein Geist, nicht mein Verstand, sondern ne, Gott, kann nicht sterben, ist immer da, ist überall. Und
Gott kann nicht sterben.
I guess.
Ich spreche über einen Gottkomplex und du sagst, hey, easy, go peasy.
Stimmt, Gott kann nicht sterben.
Ist doch alles easy.
So in der Form zeigt sich mein Gottkomplex, ja. I guess.
Das heißt, du hast keine Angst vor dem Tod?
Weil also ich fände es schade, jetzt zu sterben, weil ich bin einfach blessed. Ich habe so ein geiles Leben. Ich habe tolle, tolle, tolle Menschen in meinem Leben. Ich habe einen wachen Verstand. Ich kann Dinge umsetzen. Ich habe Mut, Dinge zu tun. Ich kann alles machen, was ich möchte. So, das ist das, was ich eigentlich mitgenommen habe aus dieser Erfahrung hauptsächlich. Es macht gar keinen Sinn zu leiden. Es macht einfach keinen Sinn.
Es macht keinen Sinn zu leiden, aber du kannst ja nicht aussuchen, ob du leidest
doch.
Oder nicht.
Doch, actually schon. Natürlich kann es sein, dass du in deinem Leben viele Erfahrungen gemacht hast, die dazu führen, dass du viel Leid empfindest. Aber theoretisch haben wir jederzeit die Wahl. In jeder Sekunde können wir uns anders entscheiden. Immer, 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 immer. In jedem Moment, einer nach dem anderen, kannst du dich anders entscheiden. Die Frage ist nur, wie können wir diesen Zustand dann aufrechterhalten? Ne? Deshalb, wir sind halt Habitat-Menschen. Wir haben unseren Habitus, wir haben Gewohnheiten, wir haben erlernte Strukturen. Das hat ja Jonas wahrscheinlich groß und breit schon zum Thema Hypnose auch ausgeführt. Und darauf greifen wir immer zurück. Darauf greift unser Körper zurück, darauf greift unser Verstand zurück. Das ist das, wie wir funktionieren.
Wir haben so eine Art Betriebssystem.
I guess, ja. Mhm. Und das bildet sich ne, in der frühen Kindheit, in jungen Jahren und dann darüber hinaus in der Kindheit, Jugend und im Erwachsenenalter machen wir Erfahrungen, die dann entweder auf dieses System einzahlen oder das vielleicht auch nochmal umstürzen. Ne? Und da sind Psychedelika unter Umständen hilfreich, um diese Strukturen aufzubrechen, neue, ganz andersartige Erfahrungen einfließen zu lassen und das dann umzubauen. Wir können das selber aber auch mit Meditation, mit einer Reise. Reisen ist so krass. So. Nicht umsonst heißt es auch Trip. Ne? Mit einer Reise können wir auch ganz viel verändern. Oder ein Kind bekommen oder was auch immer.
Ja.
Das, alles letzten Endes kannst du als Trip bezeichnen. Solange, glaube ich, du einfach mit offenen Augen da reingehst und hinschaust, was du machst und warum du die Dinge auch machst. Und ganz viele Dinge tun wir, um uns zu schützen oder um Schmerz zu vermeiden, um ja, schmerzhaften Erfahrungen aus dem Weg zu gehen. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber
ja, ich finde, das ist ein guter Aufhänger. Ganz viele Dinge tun wir, um schmerzhaften Erfahrungen aus dem Weg zu gehen. Und dann bauen wir da, sagst du, so Strukturen und Gewohnheiten drumherum auf. wie...
Die haben wir ja schon. Also die bauen wir in der Kindheit auf, wenn wir erfahren, dass wir halt nicht so frei und selbstbestimmt sind und geliebt, bedingungslos geliebt, so wie es eigentlich jedem Mensch, also es ist eigentlich das Geburtsrecht eines jeden Menschen sein sollte. Aber die Erfahrung machen die meisten von uns ja nicht in der Kindheit. Ich habe sie zumindest nicht gemacht. Und ich habe 29 Jahre gebraucht, um zu lernen, so, ach fuck, das, was ich damals irgendwann mal gelernt habe, ist kompletter Quatsch. Und ich bin...
Was genau ist kompletter Quatsch?
Das Leiden, das daraus resultiert ist, dass ich dachte, nicht dies, nicht das, nicht jenes zu sein. Irgendwas nicht zu sein.
Was genau?
Nicht schön genug, nicht schlau genug, nicht schlank genug, nicht dies, nicht das. Diese Dinge.
Das heißt, du dachtest, du seist nicht schön, schlank, klug genug?
Ich dachte, es gibt sowas wie einen Wert, den ich haben, ne? So, also dass man mein Dasein, mein Sein in einem Wert bemessen kann. Mhm. Selbstwert meinetwegen.
Ja. In Punkten sozusagen.
In Punkten, in halt, Euro, in was auch genau, immer, in der
so
Skala.
Attraktivität gibt maximal 10 Punkte und keine Ahnung, Klugheit gibt 10 Punkte und Mut gibt 10 Punkte. Also von 0 bis 10 und dann kriegst du überall 5 Punkte, hast du quasi 15 Punkte, 15 Menschwertpunkte. Und wenn du bräuchtest aber 25, also du müsstest wesentlich klüger, wesentlich schöner und wesentlich mutiger sein als jetzt. Beispiel. Und dann bist du ein guter Mensch.
Genau, als wäre das irgendwas, was wir erreichen müssten. Als müssten wir eine Leistung ab. Bei mir ist viel Leistung, ne? Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss viel Leistung erbringen oder besonders lieb sein, um diesen Wert, diesen Status zu erreichen. Ab hier bin ich jetzt was wert, hier bin ich jetzt endlich an dem Punkt angekommen, wo ich hin möchte. Und das ist halt Quatsch. Das ist Quatsch, dass wir irgendwas tun müssen, um irgendetwas wert zu sein oder in den Augen der anderen irgendwas wert zu sein. Das ist einfach Quatsch. Das ist einfach nur das sich erinnern, dass das gar nicht von Belang ist.
Sind denn Menschen, die, ich sag mal, böse Kriminelle, und ich meine jetzt nicht Drogenkriminelle, sind, wir nehmen jetzt mal ganz brutale, abscheuliche Verbrechen, ich sag mal, so Kindsentführung. So. Hat ein Kindsentführer den gleichen Wert wie, ich sag mal, ein rechtschaffender Bürger?
Da gibt es ein sehr interessantes Buch zu, das eine Freundin von meinem Freund Simon Sinek geschrieben hat, die sehr viel mit Straftätern arbeitet. Die kann dazu mehr sagen, da gibt es auch Podcast-Folgen zu, aber um die Frage kurz runterzubrechen, letzten Endes ja. Also letzten Endes sind wir alle gleich viel, ne?
Wert
ist falsche Kategorie, die Kategorie passt nicht zu Menschsein. Aber dieser Mensch, der solche Taten vollbringt, hat sehr wahrscheinlich irgendwann mal Erfahrungen gemacht, die dazu geführt haben, dass sich in ihm das und das herauskristallisiert hat. Oder ja, vielleicht gibt es auch sowas wie psychische Störungen, weiß ich nicht genau. Ich bin nicht so ein Verfechter der klinischen Psychologie, aber ne, wird sicherlich auch ihre Berechtigung haben irgendwo und da sind vielleicht andere Sachen rewired worden, die nicht.
Warum sollte ich mich bemühen, ein guter Mensch zu sein, weil ich, egal ob ich mich bemühe oder nicht bemühe, den gleichen Wert habe? Es tut mir leid, dass ich dich stören muss, aber ich habe eine sehr wichtige Bitte an dich. Jede Stunde gucken 1000 Leute ungeskriptet. Im Monat sind das über 650.000 Stunden, die ungeskriptet geguckt wird. Und was soll ich sagen? 93% von euch sind keine Abonnenten dieses Kanals. Tut mir bitte einen riesigen Gefallen, dass ich noch coolere Leute an diesen Tisch bekomme. Klickt auf Abonnieren. Und zwar bitte jetzt. Ich gebe euch eine Sekunde. Abonnieren. Ganz, ganz herzlichen Dank und jetzt viel Spaß weiter mit dieser Folge Ungeskriptet.
Weiß ich nicht. Ist meine individuelle Entscheidung für mich, dass... Ich wähle das so, ich versuche das zu sein, ein guter Mensch. Ich versuche, das Leben der Menschen um mich herum, die mir begegnen, besser zu machen, positiv zu beeinflussen und nicht negativ. Aber das ist meine individuelle Entscheidung.
Wenn du abends ins Bett gehst und so den Tag emotional reflektierst, dann wäre doch irgendwie ein Tag, wo du das Gefühl hast, you know, ich habe den Menschen in meinem Umfeld irgendwas gegeben, jemand hat sich bei mir bedankt, ich habe irgendwem etwas ermöglicht, macht doch irgendwie ein besseres Gefühl und ich fühle mich wie ein besserer Mensch, als wenn ich jetzt sage, ich mache das alles nicht und gucke den ganzen Tag Fernsehen.
Voll, ja. Dazu sagt Simon auch so viel, ich habe so viel von diesem Mann gelernt dieses Jahr. Der sagt die ganze Zeit, serving others ist eine der Main-Sachen, um die es geht. Anderen zu dienen, anderen zu helfen, zu dienen, ist eigentlich das passendste Wort, weil wir daraus selber schöpfen können.
Das wäre eine schöne Mitarbeitermotivation. Ja, ihr müsst dienen. Das ist hier euer Lebensinhalt.
Ja, so. nicht so in der Definition, wie wir das vielleicht kennen, ne? Also nicht im Sinne von Sklaventum oder Diener sein oder was auch immer, aber anderen Menschen ihren Weg erleichtern. Das habe ich in Japan so krass gelernt auch. Die serven alle dem Higher Purpose, aber auch sich untereinander. Und dadurch ziehen die automatisch für sich auch was daraus. In Deutschland ist es nicht so verbreitet. Wenn man genau hinguckt, dann schon auch. Und es verleiht dem eigenen Handeln so viel mehr, ja, Wert nicht, ne? Aber Volumen und wahrgenommene Befriedigung und Freude und Liebe und Freiheit, diese Dinge schwingen damit, wenn ich etwas für einen anderen Menschen tun kann. Weil letzten Endes, da wir ja alle Gott sind, tue ich es ja für mich selbst.
Das verstehe ich. Ich bin jetzt gerade so, mein Geist schweift ab in diese japanische Kultur. Ich war noch nie in Japan tatsächlich. Oh. Ich habe aber neulich gehört, dass Japan ist ein ganz verrückter Fall, weil die eine der geringsten Mitarbeiterproduktivitäten der Welt haben, aber gleichzeitig die höchste oder einer der höchsten Arbeitsstunden der Welt. Mhm. Also ganz üblich für Väter, dass die irgendwie bis ihr Kind 4 Jahre alt ist, irgendwie noch nie mit denen auf dem Spielplatz waren, das dann einmal machen, sich 2 Tage frei nehmen, um dann wieder 6 bis 7 Tage die Woche 10 Stunden am Tag zu arbeiten, aber auf der Arbeit nichts zu schaffen, weil das irgendwie so ist, weil halt sehr, sehr stark ist, die alten Menschen, denen muss man Respekt zollen, die Jungen, die müssen sich erstmal hocharbeiten, bis sie hochgearbeitet sind, dann verlieren die ihr Feuer und die japanische Wirtschaft steht nicht sehr gut da. Mm. So, und gleichzeitig haben die eine relativ geringe Lebensqualität und opfern sich aber genau für diese Berufung häufig auf. Und jetzt sagst du aber...
Irgendwas muss es denen ja geben, sonst würden die das ja nicht tun. Aber ja, da ist mit Sicherheit auch viel System dahinter und viel... Ne, da ist auch sehr viel Fassade. Da ist nicht besonders viel frei gelebte Emotion. Das findet dann alles entweder hinter verschlossener Tür oder hinter der Fassade statt.
Wie kann das sein, dass man so als Unternehmerin sich so viel Zeit freinehmen kann, um halt Yoga, Hypnose und ja, wie lange warst du in Japan? Glaube ich 4, 6 Wochen?
10 Wochen.
10 Wochen?
Ja.
Ah, crazy shit. Und das hat funktioniert. Du hast dir ein Flugticket gekauft, bist rübergeflogen und dein Unternehmen hat weiter funktioniert.
Ja. Also Philipp hat in der Zeit ein bisschen gecovert, weil ich das damals noch so gesagt hatte. Da war ich so... Bruder, du warst nach unserer Trennung einen Monat in Mexiko oder 2 und hast auch ein Jahr gar nicht gearbeitet. Ich bin jetzt mal für 2 Monate weg. Falls irgendwas ist, das Team in Köln ruft dich dann an und pass bitte auf.
Okay.
Ja.
Und dann, das verstehe ich. Du hast ja quasi einen Geschäftspartner gehabt, der für dich covered eingesprungen ist. Und dann bist du nach Japan geflogen und hast dir quasi da... was auf Erkenntnisreise.
Yes.
Und hast irgendwie, das muss ich mal kurz erzählen, weil du hast mir das schon erzählt, aber du hast, heißt der Sinek oder Sinek? Sinek, ich sage immer Sinek. Also, wer ihn nicht kennt, relativ prominenter amerikanischer Redner und halt Autor.
Autor, ja.
Wie lernt man jemanden wie Simon Sinek kennen?
Ich habe den auf Raya kennengelernt, das ist so eine VIP-Dating-Plattform und wir waren zufällig, der wohnt ja eigentlich in Los Angeles und in New York, wir waren zufällig am selben Abend in Kyoto und da habe ich sein Profil gesehen und dachte mir, geil, den wollte ich schon immer mal kennenlernen, schon als ich damals in meinem Studium saß an meinem kleinen Schreibtisch und seine TED-Talks gesehen habe, ich witzigerweise auch mal einmal eins auf Facebook geteilt, habe ich beschlossen, den lerne ich eines Tages kennen und dann war es... diesen April in Kyoto oder Mai, ich weiß nicht mehr.
Du sagst zufällig, aber gibt es denn Zufälle oder gibt es keine Zufälle?
Beides.
Und dann hast du den kennengelernt?
Es gibt bewusste Entscheidungen, es gibt aber auch genauso Dinge, die passieren, auf die wir keinen Einfluss haben, meiner Meinung nach.
Wie kommt man in diese App rein?
Du musst vorgeschlagen werden und dann bestätigt werden und dann gucken die sich dein Social Media Profil an und lassen dich dann rein, wenn die sagen, ja, passt.
Ja. Du bist vorgeschlagen. Von wem wurdest du vorgeschlagen?
Von einem Influencer, Designer, Friseur, Freund aus Berlin.
Eine verrückte Welt.
Ja.
Das Leben der Reichen
so,
und Schönen.
Also, ne, eigentlich darf ich darüber nicht, ist das so Privacy und man darf nicht sagen, wer auf dieser App ist, aber er spricht ja selber in seinen Podcasts darüber. Von daher denke ich mal, ist okay.
Ja, spannend.
Ja, und dann sind wir spazieren gegangen durch Kyoto und dann haben wir sehr viel Kontakt gehabt in den Wochen darauf, weil ich zu Hause wenig Kontakt hatte aufgrund der Zeitverschiebung, aber die Zeitverschiebung zu Los Angeles war eine andere und deshalb haben wir sehr oft telefoniert, sehr viel geschrieben. Er wollte immer, dass ich ständig Fotos schicke von meiner Reise, habe ich viele Fotos geshared und dadurch hat er mich so durch diese Reise irgendwie so ein bisschen mit durchbegleitet. Und
du hast quasi einen privaten Reise-Instagram-Account gemacht für
genau.
den Mann, den du gerade kennengelernt hast.
Wow. Ja, und dann haben wir uns nochmal wieder gesehen. Als ich wieder in Deutschland war, bin ich nach London rübergeflogen und da haben wir dann noch eine Woche Zeit verbracht. Und dann hat er mich in Köln besucht. Ja, stimmt.
Krass.
Ja.
Ja, wenn das nächste Mal in Köln ist, kannst du gerne hier vorbeischicken.
Ja, ja. Ich weiß nicht, ob der nochmal herkommt. Aber ich fliege bestimmt nochmal nach London. Ich fliege bestimmt auch mal nach New York oder L.A.
Das klingt also, wenn man das so, wenn ich jetzt mal so einen Schritt zurückgehe und da sitzt die Felina mit die, die eigentlich die Hexe ist, oder dann besuche ich hier noch meine Lay. Oder, so, das klingt schon, du hast schon ein ganz geiles Leben, ne?
Beste.
So. Wir haben jetzt über Psychedelika, über Japan, über Unternehmertum. So, wann und über dieses ganze Schamanismus-Ding.
Mm, mm, mm.
So, was ist eine Schamanin?
Kann ich dir nicht sagen. Also ich habe eine Schamanin, zu der ich hingehe, die macht Ayahuasca-Zeremonien. Ich habe einen Schamanen, zu dem ich hingehe, der macht Bufo-Zeremonien. Ich kenne auch Schamanen, die machen Reiki oder dergleichen oder Kakao-Zeremonien oder was auch immer. Ich kann das nicht so klar in Worte fassen oder greifen, was ein Schamane ist. Ich weiß auch noch nicht so genau, was es für mich ist. Mhm. So wie ich das immer so ein bisschen beschrieben habe oder wahrgenommen habe in den letzten Jahren, was sich immer mehr so herauskristallisiert hat, ist, dass ich, und das ist ja vielleicht auch das, was so sichtbar wird, ich lebe nicht in unserer Welt zu 100%, aber ich lebe natürlich auch nicht in der Geisterwelt, weil ne, ich bin immer noch ein Mensch, der in einem Körper ist, in dieser Welt. Und in meiner Wahrnehmung wandle ich so ein bisschen zwischen den Welten und versuche, zu connecten und von da was rüberzuholen und hier so ein bisschen einfließen zu lassen.
Was
aber
ist
genauso
die
auch ja, diese Zwischenwelt, die nicht greifbar ist, Energie. Nicht Geister jetzt im Sinne von, da ist ein Geist und ne, den sehe ich nachts im Spiegel oder so, sondern das nicht benennbare, nicht greifbare Frequenz.
Das Magische sozusagen,
Frequenz,
das Übernatürliche.
Ja.
Kann man das Übernatürliche sagen?
Ich weiß nicht, was ist denn, ja, nö, ich würde auch sagen, das ist sehr natürlich.
Ja, übernatürlich im Sinne, dass unsere Naturwissenschaften das aktuell nicht erfassen können.
Können die ja messen. Also Frequenzen und so lassen sich ja messen, Schwingungen im Wasser und so Kram.
Okay.
Es lassen sich ja auch Gehirnaktivitäten messen auf ne, in bestimmten Bewusstseinszuständen. Das lässt sich mit Sicherheit alles messen. Vielleicht haben wir noch nicht die richtigen Messinstrumente.
Mhm.
Aber es ist das, ja, das, weshalb ich hier so rumstottere, was schwierig ist, in Worte zu fassen, was sich nicht so leicht greifen und benennen lässt, weil es auch keine Worte dafür gibt vielleicht. Jedenfalls nicht in unserer Sprache.
Herr Philemon hat mal gesagt, so ließ ich mir zutragen, Worte sind in ihrer Lächerlichkeit
ja,
nicht
stimmt.
zu überbieten.
Philemon, bester Mann, ich liebe ihn.
Viel Wahres dran, in dem Moment, wo man versucht zu verstehen, was das Übernatürliche sein könnte, ist ein Wort halt sehr, sehr limitierend. So, bin ich bei dir. Aber jetzt hast du am Anfang schon gesagt, du verlässt deinen unternehmerischen Pfad, um in den schamanistischen Pfad zu gehen.
Beides.
Also du trittst in deinem unternehmerischen in deinem Pfad. Unternehmerischen Teil.
Da lege ich jetzt eine andere Gangart an den Tag.
Tag,
ja.
Trittst ein bisschen zurück, guckst von draußen am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen und nutzt die freie Zeit, um Schamanin zu werden.
Mhm.
Wie ist diese Entscheidung gefallen?
War witzigerweise schon nach meinem ersten Pilztrip mein Impuls, so safe, das hier muss ich den Menschen zeigen, das muss ich denen näher bringen. Dann habe ich ja diese Yoga-Ausbildung gemacht und habe gemerkt, Yoga-Teachen ist es nicht. Ich habe bis heute keine einzige Yoga-Class unterrichtet. Aber es ist derselbe Pfad letzten Endes, der führt zu demselben Punkt. Und dann war ich in Japan, da habe ich auch geiles Hotel gebucht, war in so einem richtig geilen japanischen Dingsbums mit Private Suite und Pool und schieß mich tot, habe da meine Pilze genommen und habe den Pilz voll gefragt, so, jo, was ist mein Life Purpose? Und ich habe ja dieses Froschding, ne? Ich habe ja immer überall Frösche
Du hast immer überall Frösche.
Frösche, ja.
Das habe ich noch nie.
Nein?
Noch nie Frösche.
Oh mein Gott, hast du mal auf mein Instagram-Profil geguckt?
Nicht in der Suche, auf der Suche nach einem Frosch.
Sind Frösche. Ich sehe ständig Frösche. Seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren sehe ich überall Frösche. Und ich benutze ja auch immer nur diese Frosch-Emojis und Froschsticker. Und dann lag ich jedenfalls in diesem Pool und hatte aus Versehen ein bisschen high gedosed und guck so die Wände an und die waren aus Holz, auch über mir an den Wänden und der Boden. Überall waren so Maserungen im Holz und ich habe einfach nur noch so Frosch-Augen gesehen. Und es waren alles Frösche. Und der Pilz meinte damals schon so, it's your life purpose. Und ich dachte so, hä, was soll ich jetzt mit den Fröschen? Check ich nicht. Actually sind es halt auch Kröten, ne? Aber egal. Ich werf das einfach alles in einen Topf. Und vielleicht muss ich auch Kambo machen. Kambo ist ja mit Fröschen. Dieses Entgiftungsgedöns. Hast du das mal gemacht?
Ich habe das nie gemacht, ich aber das Kambo ist quasi, dass so ein Gift so rein in die Haut
reingebrannt
wird. Ja,
genau, die Haut wird so ein bisschen aufgeritzt und dann wird das da drauf gesetzt und löst eine Reaktion im Körper auf, von der du halt ganz stark dich übergeben musst und reinigt. Und,
also von der du dich erstmal übergeben musst, also ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Das ist nichts, was irgendwie cool ist, aber die Leute, die das gemacht haben, sprechen davon, dass sie sich gereinigt fühlen.
Witzigerweise, mein Arzt, der mal bei mir die Unterspritzung gemacht hat im Kosmetikstudio, der glaubt ja auch überhaupt nicht an diesen ganzen Hokuspokus, den ich da immer betreibe. Der lacht sich immer tot über meine Geschichten, bis dann einmal eine Freundin von mir bei ihm war zum Unterspritzen, ne, Botox, ganze Stirn lahmgelegt und dann hat sie eine Woche später Kambo gemacht und war dann so, Dome, mein Botox ist weg. Ist ein Nervengift. Ist literally aus dem Körper komplett rausgesogen worden, wie auch immer. Und er meinte so, ich hätte es nicht geglaubt, hätte ich nicht eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher diese Patientin so dermaßen lahmgelegt in der Stirn und hätte ich nicht gewusst, wie der Effekt ist und dass das nicht sich so schnell abbauen kann, hätte ich nicht geglaubt. Aber ja, ich kenne mich mit Kambo nicht so gut aus. Ich habe Kambo auch noch nie selber gemacht, aber auf jeden Fall habe ich viele Frösche gesehen. Und dann saß ich in einer Therapiestunde vor einem Monat und meine Therapeutin hat mal wieder gefragt, so, Mensch, ne, hatte ich, glaube ich, vorhin schon erwähnt, was wollen Sie denn jetzt eigentlich machen? Und dann konnte ich es irgendwie, dann kam das so aus mir raus und ich war so, Mensch, ich darf das nicht sagen in der Therapiestunde, weil ist ja, ne, weiß man ja nicht so genau, wie legal das ist oder nicht.
Die verhaftet dich ja nicht.
Nee, eben, aber ich wollte auch nicht, dass sie mich judged. Okay. Und dann war ich so ganz ehrlich, ich will einfach nur mit Psychedelics arbeiten und den Menschen dazu verhelfen, wieder mit ihrer Spiritualität in Kontakt zu treten oder in Verbindung zu treten. Und das hat mir Ayahuasca auch schon an Silvester gesagt, dass das meine Aufgabe ist, den Menschen zu helfen, sich daran zu erinnern, was sie sind. Und dann, nach Bufo war es dann auch sehr deutlich.
Nach Bufo war es sehr deutlich. Also Bufo ist halt, haben wir gesagt, stärkstes Psychedelikum. Das schießt einen tatsächlich raus und dann kommt man wieder zurück. Mhm. Und danach oder in der Bufo-Erfahrung hattest du...
In der Bufo-Erfahrung habe ich gar nichts gesehen und danach auch nicht so wahnsinnig viel, aber das Gefühl, was ich da wahrgenommen habe von diesem, ja, diese ganz krasse Liebe und Verbundenheit und dieses Alles-Sein und vor allem auch dieses einfach Sein, nichts werden müssen, sondern einfach Sein, das war die Erfahrung für mich, die ich gebraucht habe, gesucht habe. Ich habe mich auch viel mit dem Tod beschäftigt davor. Ich hatte auch so ein bisschen so Sehnsüchte danach.
Warum?
Warum? Ja, schon auch sehr anstrengend am Leben zu sein.
Bin ich dabei?
Also ist schon gute Hustle, oder?
Ja, aber jetzt, wo wir in diesem Todthema drin sind, ich habe da letzte Woche drüber nachgedacht und ich bin bei dir, dass beim Tod das Leben nicht vorbei ist. Oder was heißt das Leben? Natürlich das Leben, wie wir kennen, ja. Aber ich habe das Gefühl, auch mal erlebt zu haben in einer solchen Erfahrung, wie ich mir vorstelle, tot zu sein. Und das ist halt nicht Licht aus. So, wenn also mit dem Tod das Leben nicht endet, sondern ein neues, wie auch immer geartetes Leben anfängt. Also ich hatte seit meiner ersten Pilzerfahrung keine Angst mehr vorm Tod. Also war ganz so, Tod ist halt das Normalste von der Welt, happy, happy, keine Angst vorm Tod. Und dann jetzt letzte Woche dachte ich, Momentchen, wenn das Leben doch irgendwie weitergeht, ich aber keine Ahnung habe, was auf der anderen Seite wartet, so dann ist vielleicht, wäre der Tod, wenn das Licht ausgeht, doch dann ist halt das Licht aus. Das kann ich mir vorstellen. Das Licht aus ist halt, dann ist Ruhe.
Ich glaube, das Licht ist dann an.
Genau. Und wenn ich mir vorstelle, okay, das, was du gerade gesagt hast, das Leben ist ja ganz schön Hustle, ist ja ganz schön stressig, so, ja, dann switche ich mich in eine, was heißt switche ich mich, aber bei Eintritt des Todes fängt eine andere Episode an, von der ich nichts weiß. Keine Ahnung, ob die leichter oder die schwerer ist. Wo auch immer die Leute die Hoffnung hernehmen, dass es nach dem Tod leichter wird.
Ich kann dir sagen, was da ist.
Was ist da? Du, mein Japanisch ist gerade, ich bin gerade entfallen.
Das ist Mu. Mu, das Zeichen Mu.
Mu ach so, das ist Mu.
Genau, Mu ist nichts, Nothingness.
Okay.
Nichts und ne, das, was wir hier sind oder erleben, es ist gleichzeitig auch alles. Alles, was aus nichts entsteht. Nichts und alles, das ist quasi... Ne? Also, ne, meine Wahrnehmung, meine. Ich sag nicht, ich weiß, wie, also klar weiß ich, wie der Tod aussieht, wisst ihr alle auch, weiß jeder. Wir wissen auch alle, wie das Leben aussieht, nur wir vergessen halt oft. Ja, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, in dieser Bufo-Erfahrung, es ist halt schwarz und weiß gleichzeitig und sonst nichts. So war's für mich. Völliger Frieden, völlige Ruhe. Siehste, ich habe keine Worte dafür. So lächerlich mit Worten, wirklich. Philemon, danke.
Worte sind in ihrer Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Ja, aber ich mache jetzt mal wieder hier die Kontraposition.
Bitte.
Wenn man sagt, okay, ich nutze Substanzen, um einen Zustand herbeizuführen, wie ich mir den Tod vorstelle. Mhm. Und dann ist dieser Zustand ein positiver Zustand. Und dann habe ich Probleme im Leben.
Da sind Suizidgedanken auf einmal was ganz anderes.
Dann ist
ne?
nicht so Suizid, ich will, dass es aufhört, sondern ey, ich mache halt, ne, ich gehe nach Valhalla, sagen die Wikinger.
Ja, aber gleichzeitig geht es ja auch einher, sorry, dass ich dich unterbreche, bitte? Oder ging es bei mir einher mit einer krassen Dankbarkeit. Und ich habe dann kurz darauf nochmal aufgebaut mit einer kleinen DMT-Session, um da nochmal anzuknüpfen.
Ich habe nur kurz aufgebaut. Ne?
Kannst du doch wieder keinem erzählen, oh mein Gott. Ja, ja, ich bin verrückt und safe auch sehr tief eingestiegen. Aber ist ja auch mein Calling, so niemand muss so tief einsteigen wie ich. Jeder kann, alle können auch nur am Rand kratzen, wenn das ist was sie machen wollen. Oder es auch komplett lassen. Keiner muss das machen, ne? Jeder darf machen, wozu er sich gerufen fühlt. Ja, da bin ich auch noch mal kurz gestorben und dann war das ganz witzig, weil ich dann, als ich so langsam zurückgekommen bin, ich saß so im Meditationssitz und hatte meine Hände vor mir, habe auf meine Hände geguckt und dann habe ich dieses riesige Tattoo gesehen auf meiner rechten Hand, dieses schwarze, was dann in diesem Zustand noch so ein bisschen geflackert hat und noch präsenter irgendwie war. Und ich war so, oh krass, das ist mein Körper. Und das habe so gemerkt, wie ich, ne, nicht, wie ich zurück in meinen Körper komme. War so, boah, geil, danke, mein Zuhause. Also hier habe ich mich entschieden zu sein. Hier ist, ich bin ja am Leben, also ist es anscheinend das, was ich gerade tun soll. Wenn ich dazu bestimmt wäre, tot zu sein, dann wäre ich tot. Ich lebe aber, ich bin in diesem Körper, das ist mein Zuhause. Ich bin sehr dankbar gewesen in diesem Moment, dass ich diesen Körper habe und auch da wieder rein zurückgefunden habe. Wow, das hört sich so creepy an. Ja, und jetzt nutze ich den, um Dinge zu machen in dieser physisch-materiellen Welt, die wir als, ne, wo wir Getrenntheitsphänomene wahrnehmen und irgendwie materielle Dinge und physisches. Und das ist auch das, was ich meine, wenn ich sage, es ist so ein Hustle, am Leben zu sein. Wir müssen halt diesen Körper ernähren, müssen gucken, dass es dem gut geht, dass dem warm ist, dass der nicht krank wird, dass der ein Dach über dem Kopf hat und. Alle diese Dinge müssen wir ja machen, um dann damit auch schöne Erfahrungen machen zu können. Oder manche machen das auch nicht, aber ne, so, ich nehme das so wahr, dass ich diese Dinge machen möchte, um mich gut zu fühlen.
Ja, jetzt ist das, also du sagst, du möchtest gerne Schamanin werden und dein Calling, dein Life-Purpose ist, Leute an die Spiritualität heranzuführen und das über ein Bufu, über psychedelische Substanzen, wie ich sage, jetzt hier bewusst nicht gucken. So. Jetzt hast du gleichzeitig gesagt, das hat dich näher an den Tod herangeführt und so das Thema Tod präsenter in dein Leben gebracht.
Ja, da habe ich was weggelassen. Ich war davor das Erste. Ja, aber warum? Will ich auch nicht weglassen. Die Trennung von Jonas war für mich super krass einschneidend. Und da war der Moment, das war ja letztes Jahr im Dezember, als ich angefangen habe, so zu empfinden, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht, dass ich hier bin. Das war so richtig, well, dieser Mensch will mich nicht. Ne, so in Anführungsstrichen. Ist ja nicht das, was passiert ist, aber das war das Programm, das in mir losgegangen ist. Warum soll ich dann überhaupt hier sein? So, ich habe, ne, wir haben immer noch eine super starke Verbindung, aber die können wir gerade nicht leben. So, das, was diese Verbindung gerade braucht, ist einfach extreme oder ne, Distanz, ganz viel Distanz, ganz viel Abstand, wenig Kommunikation, wenig Verbindung, also wenig gelebte Verbindung. Und das war krass. Also das hat mich richtig krass in so, das hat mich krass in Suizidgedanken reingeworfen. Hat mir aber im Endeffekt auch gezeigt, wie viel zu involved ich war in etwas, das nicht richtig war, weil sonst hätte das nicht das Resultat sein können. Ne? Also diese, ich war viel zu sehr in dieser Verbindung, viel zu viel von mir, von meiner Energie war in dieser Verbindung, habe ich da reingegeben. Und als diese Verbindung dann weg war, war meine Daseinsberechtigung für mich in Frage gestellt, sozusagen.
Ja, aber also nehmen wir jetzt mal an, du hättest ein Kind, das Kind würde sterben und du würdest nach dem Tod deines Kindes Suizid
Trauer,
haben.
Letzten Endes genau. Trauer.
Dann würdest du nicht sagen, ey, das war doch eine doofe Idee, das Kind überhaupt zu haben, sondern dann würdest du sagen, okay, das
Nein,
war,
ich war
mir
sehr,
so
sehr
wichtig
traurig,
und
ja.
Ich hätte mal ein bisschen Distanz zu meinem Kind haben sollen.
Ja,
würde,
ja.
Würde vermutlich nie, weiß ich nicht, aber scheint eher nicht auf der Hand zu liegen. Also, okay, es gab einen drastischen Einschnitt, ich habe etwas verloren. Was
ich glaube, mit Kind ist was anderes. Ich glaube, das können wir nicht vergleichen, weil die Beziehung zwischen einem Elternteil und einem Kind, da ist ja, ne, da ist ja ein Leben, das noch heranwächst. Das ist ja was anderes. Aber ich bin ja eine erwachsene Frau und ich war in einer Beziehung mit diesem erwachsenen Mann und habe trotzdem, war eine Art von Codependency irgendwo da drin, die ich nicht vor Augen hatte, solange ich noch in der Beziehung war. Erst danach ist mir das aufgefallen und hat sich zuerst geäußert in, was soll das? Macht gar keinen Sinn. Denial, ne? Witzigerweise auch, als ich Simon kennengelernt habe, hat er gefragt, in welcher Phase steckst du denn gerade? Bist du noch bei Denial oder bist du schon bei Trauer? Da hatte sich das auch gerade geswitcht. Und ja, durch diese Phasen bin ich halt einmal durchgegangen. Aber seitdem ich einmal in diesen Todeswunsch irgendwie so reingefühlt hatte und dachte so, boah, ey, so viel zu tun, Trennung, dann war irgendwie noch Winter, dann habe ich den ganzen Laden umgebaut innerhalb von einer Woche alleine und diesen ganzen Scheiß, das alles gewuppt mit dem größten Liebeskummer ever irgendwie an meiner Seite. Und klar, da war so der Gedanke, boah, jetzt einfach, ich würde mich niemals umbringen. Never. Wird auch gar keinen Sinn machen, weil ich kann ja eh nicht sterben. Aber das war irgendwie ein Gedanke, der hängen geblieben ist in meinem Geist. Ne? Und damit habe ich dann immer mehr, nee, damit habe ich halt dann so ein bisschen gelebt. Der war einfach da. Der hat mich einfach begleitet. Das war unter anderem auch der Grund, warum ich die Therapie angefangen habe. Wobei, nee. Ja, doch auch. So ein bisschen Depression irgendwie. Und das hat aber mit Bufo aufgehört. Also es war auch schon davor viel weniger, aber da war ich so, okay, wow, Faye, das macht gar keinen Sinn, was du dir hier zurechtgeschustert hast in deinem Kopf. Es macht wirklich gar keinen Sinn. Und das ist das Gegenteil von Liebe. Und so, ich kann diesen Menschen auch lieben, ohne mit ihm zusammen zu sein. Punkt.
Das ist ein interessantes... ein interessanter Schluss aus dem Ende einer Beziehung. Okay, wir sind nicht mehr zusammen, aber ich liebe den einfach weiter. So, dann ist jetzt alles tutti.
Ich liebe den krass. Klar liebe ich den.
So klar ist das nicht. Also nicht jedes getrennte Paar liebt sich nach der Beziehung, nach Ende der Beziehung.
Die lieben sich vielleicht auch nicht in der Beziehung, aber...
Ja, das ist auch möglich. durchaus möglich. Okay, das heißt, du hast eine sehr, sehr schwierige, intensive Phase nach der Trennung durchgemacht.
Mhm.
Das Denial, Trauer und so weiter, bis zu dem, ja, ich weiß nicht, ob man schon aktiven Suizidgedanken, ob man davon sprechen kann, aber zumindest dem Flirten mit dem Gedanken. So, wie wäre das denn, wenn
genau.
Ich nicht mehr leben
ja,
würde?
Ja, wie wäre
so.
Das? Also, so. Ne, gar nicht der Wunsch, das in die Tat umzusetzen, aber und witzigerweise, ist das Thema jetzt aufgekommen vor 2 Wochen, als der Bruder einer sehr guten Freundin diesen Weg für sich gewählt hat. Und da ist das nochmal so präsent geworden für mich nach Bufo. Und ich war so, boah, okay, krass. So, das ist halt ein actual thing, das Menschen machen, die nicht zurechtkommen.
Ja. War der erfolgreich?
Vielleicht falsches Wort auch. Ich kenne den nicht. Ich weiß gar nichts über den.
Aber ich meine erfolgreich in seinem Suizidversuch.
Ja, ja.
Okay. Ja, überall, wo mir das in der im Leben begegnet ist, wo Menschen das getan haben, war ich auch immer wieder überrascht, schockiert. Und ja, das, also ich meine, Suizid ist ein Ding. Das ist jetzt nicht einer, der sich einmal in 1000 Jahren umbringt, sondern so, das machen Menschen. Und das ist auch das, was ich so in, wenn man mit Psychologen spricht, so, die sind, also alle, die einen Termin haben wollen beim Psychologen, wenn die am Telefon sagen, ich habe Suizidgedanken, haben die sofort einen. Wenn die das nicht sagen, müssen die 500 Jahre warten. Auf so. Keiner, alle haben Angst davor, dass jemand, also alle ist wieder sehr groß, aber ja, verstehe ich.
Viele Menschen.
Viele Menschen und insbesondere Psychologen oder Menschen, die sich, ich sag mal, in so einer Coaching Beziehung befinden, haben Angst davor, dass jemand sich möglicherweise das Leben nimmt, der sich einem vorher anvertraut hat. Also hey, hier, ich habe hier Probleme in meinem Leben, ich komme jetzt zu dir als Schamanin und da die Brücke, das ist irgendwie schwierig, das ist schwierig, und dann sagst du, okay, ich kann dich hier spirituell in diese Zeremonie mit dieser Substanz an einem legalen Ort führen. Ihr macht das, noch später ist sie tot. Oder der.
So, warum möchtest du dich jetzt in dieses Szenario hineinbewegen?
Weil das ja eine, du hattest selbst diese Gedanken, du weißt also, wie das ist, den Gedanken, dass es nicht total abstrus
ist. Das ist, by the way, auch super wichtig für mich gewesen. Also deshalb eigentlich auch gut, dass ich darüber spreche. Auch wenn das, wie gesagt, nicht mein Vorhaben war, aber überhaupt mal in diesen Gedankenstrudel reinzukommen und zu wissen, was ist das, wie sieht das aus, wie fühlt sich das an. Ne, auch da wieder die Neugier. Oh mein Gott, war ich neugierig auf diese Gedanken und dieses Erforschen davon. Und deshalb jetzt, wenn jemand auf mich zukommt und mir das schildert, witzigerweise, ich gehe damit auch sehr offen um, ich spreche das auch offen an in meinen Freundschaften oder ne, mit meiner Schwester habe ich auch darüber gesprochen und die sind auch so, boah, ja, ich hatte das auch schon mal. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, wie das wohl wäre. Und ja, of course, warum sollten wir auch nicht darüber nachdenken? So ist doch unser gutes Recht, darüber nachzudenken. Wir werden eh irgendwann sterben. Und die Frage so, möchte ich das selbst entscheiden oder möchte ich das der Zeit überlassen oder den Umständen oder wie auch immer, kann man ja mal drüber nachdenken.
Ja, und dann gibt es aber, ich glaube, das ist in fast allen Menschen so, dass wenn du oben auf dem Balkon stehst in der 15. Etage,
was, wenn ich jetzt hier runterfalle? Runter,
ja. So, was wäre, wenn? So, ja. Ein Schritt und ich wäre auf einmal tot. Ja. So, wenn du auf der Landstraße fährst und du fährst mit 100 an dem LKW gegenüber vorbei. So, was wäre, wenn ich jetzt kurz am Lenker? So, ich glaube, das ist sehr, 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 sehr üblich. So, und dann ist ja die Frage, ob man, wie weit man diesem Gedankenzug folgt, und es gibt Menschen, die folgen dem bis zum Ende und bringen sich erfolgreich selbst um oder nehmen sich erfolgreich selbst das Leben. So, und insbesondere wenn man mit Menschen in Extremsituationen spricht, und das sind ja meistens Leute, die zu, ja, wenn ich jetzt sage, Leute, die in eine Therapie gehen, sind alle suizidal, ist natürlich nicht der Fall, aber Leute, die ihr Leben neu ordnen und die so große Probleme haben, dass sie alleine damit nicht fertig werden und sagen, ich brauche Hilfe, sei es jetzt von einer Schamanin, sei es von wem auch immer. Also die begeben sich, die geben häufig einen Teil ihrer Verantwortung an den Therapeuten, an den Coach, an den Schamanen. So, und wenn man nur genug, ich glaube, vermutlich ist es so, dass wenn man lange genug Therapeut ist, dass sich früher oder später einfach auf 100 Patienten, 1000 Patienten einer das Leben nimmt und man das einfach nicht stoppen kann. So. Und würde ich jetzt mal denken. Ist das nichts, wovor du Angst hast?
Habe ich noch nicht drüber nachgedacht? Ich glaube, der springende Punkt ist der, den du gerade genannt hast, mit der Verantwortung. So, das Leben, das wir in uns tragen, das jeder von uns in sich trägt, dafür hast du als Ben und ich als Faye und wer auch immer mit seinem eigenen Leben die volle Verantwortung. Das ist ja das, womit ich zumindest lange gestruggelt habe, um mal bei mir zu bleiben, mal zu erkennen, wow, diese Verantwortung für mein Leben, die liegt zu 100% bei mir. Die kann ich auch an niemanden abtreten. Die kann ich nicht an meinen Partner abtreten. Die kann ich nicht an meine Eltern, an meine Vergangenheit oder wen auch immer abtreten. Die kann ich nicht an meinen Geschäftspartner abtreten, an meine Mitarbeiter. Die liegt bei mir. Und das ist für mich im ersten Moment schwierig gewesen, irgendwie so zu extrahieren und zu akzeptieren. Aber dann habe ich auch erkannt, wow, okay, darin liegt halt die ganze Magie, wenn du so möchtest. Darin. Das ist das, was ich habe. So. Ich habe sonst nichts, aber ich habe das Leben. in mir und darüber verfüge ich komplett. Und ich kann nicht für jemand anderen, wenn jemand zu mir kommt und mich um Rat bittet, so, ne, da, weißt du noch, das Thema mit den Ratschlägen.
Ja, das weiß ich noch.
Schönes Thema. Das ist auch der Punkt, an dem ich gerade arbeite, da erkenne ich auch sehr viel wieder von dem, was Jonas oft gesagt hat, so dieses Ratschläge geben, boah, Katastrophe, ich will gar keine Ratschläge geben, die Menschen müssen die Erfahrung selbst machen und ich kann das Einzige, was ich machen könnte, wäre diesen Menschen dazu zu verhelfen, sich selbst auf eine andere Art und Weise zu erfahren oder ne, hingucken, was ist das überhaupt, warum habe ich diese Gedanken, woraus resultieren die, was sind das für Gefühle, ich möchte ja unbedingt auch meine Hypnose Skills erweitern. Ich schicke die Leute ja auch ständig zu Olli oder zu Jonas, sag, geh dahin, jetzt nicht Leute mit Suizidgedanken, aber Leute mit irgendwelchen Problemen, weil darin einfach die ganze, das ganze Potenzial liegt. Egal welchen Weg du wählst, ob das Psychedelika sind oder Hypnose oder wie auch immer, aber es gibt sowas von safe, die Chance auf Heilung in den allermeisten Fällen. Heilung, ne, so, also Heilung meine ich in dem Sinne, das Zurückerlangen der eigenen Macht über sich selbst. Oder Authentizität. Olli nennt es authentisches Empfinden, authentisch sein, das authentische Selbst oder sowas nach dem Motto. Ne, also das voll in die eigenen Hände zu nehmen. Und dann ist die Frage, woher resultieren denn dann die Suizidgedanken? Wo habe ich denn irgendwas abgegeben von meiner Kraft? An irgendjemand anderen oder an irgendeine Situation, an irgendeinen Umstand. Warum denke ich denn, ich hätte das nicht selbst in der Hand? Oder warum fühle ich das so? Ja, und da kann man viel mitmachen, da kann man viel dran arbeiten und oder viel auflösen und erkennen, dass das eine Illusion ist. Und ob ich das jetzt schaffe, diesen Menschen das nahe zu bringen, oder ne, das ist, hat nichts mit Schaffen zu tun oder so. Das ist halt einfach die Frage, wie nah ist dieser Mensch da dran oder wie weit ist er davon weg? Was steht da im Weg? Und ist er bereit, diesen Weg zu gehen und diesen schmerzvollen Weg zu gehen? Weil safe ist da eine Menge Pain mit drin, aber auch eine Menge Potenzial zur Befreiung oder Freiheit.
Ja, du sagst, da ist Schmerz mit drin. Und gerade beim Bufu ist es so, aus meiner Sicht, also wenn du jetzt mit Meditation dich selbst findest, so, dann kannst du das 30 Jahre machen und du wirst immer ein bisschen besser. Bufu ist so ein bisschen, du springst aus einem Flugzeug und dann fliegt halt die Selbsterkenntnis an dir vorbei. Du kannst
und dann wachst du auf und sitzt immer noch im Flugzeug.
Und dann wachst du, möglicherweise ja.
Vielleicht.
Worauf ich hinaus wollte ist, du kannst in, das heißt auch Trip, während der Reise nicht aussteigen. So, das heißt, du hast dich entschieden, beim Bufu den ersten Schritt zu gehen. Und dann geht halt der Rollercoaster, die Achterbahn geht dann los. So, und du bist vielleicht stark genug für den ersten Schritt, aber nicht für die erste, zweite, dritte, vierte Kurve. So, und dann hast du Leute in eine Situation gebracht, die gar nicht handeln können. Und da kriegst du sie auch nicht wieder raus. Und ich weiß auch aus meinem, ich bin jetzt hier sehr Bufu-kritisch, aber in dieser Session, wo ich das Bufu damals gemacht habe, da war einer bei, der danach, ich glaube, der war 3 Monate, konnte der nicht arbeiten, weil der, ich weiß nicht, was der gesehen hat, irgendwie, auf jeden Fall hat es, der hatte auch eine Kriegsvergangenheit, da waren sicherlich Themen, so, die da nicht sichtbar waren, aber der hatte auf jeden Fall die Woche danach ein schlechteres Leben als die Woche davor. Und das ist ja was, jeder hat natürlich eine Eigenverantwortung für sein eigenes Leben. So. Und wenn du sagst, pass auf, du hast die Verantwortung für dich selbst, gib mir die nicht ab, ich bin hier Felina und ich führe dich quasi zu dieser Tür, durchgehen musst du selbst und den Shit, der auf die Seite kommt, den musst du selbst machen, aber es ist so ein bisschen wie, wenn du jetzt eine Afrika-Expedition anbietest und sagst, pass auf, ich bring dich in den Dschungel, ich fahre dich hin zum einen Eingang und ich hole dich am anderen Eingang wieder ab und verarzte deine Wunden, aber so, ja, wenn du halt im fucking Dschungel bleibst, dann ist schlecht, dann können wir dich noch suchen gehen, aber da bist du auf dich selbst angewiesen und vielleicht kann der Mensch diese Entscheidung gar nicht richtig treffen, der weiß gar nicht, was auf ihn dazukommt.
Ja, das kann sein, voll. Das ist auch eine Frage, interessant, dass du das ansprichst, auf jeden Fall, mit der ich mich beschäftige. Denn die Menschen, die zu mir kommen werden ja sehr wahrscheinlich nicht dieselbe Vorarbeit geleistet haben, wie ich die geleistet habe. So, ich habe ja die letzten, wie gesagt, ich habe mit 18 angefangen, mir dazu Vorträge etc. anzuhören. Und da mich in dieses Wheel hineinbegeben und angefangen, ne, mein Verhalten zu beobachten, mein, wie ich spreche, was ich tue und so weiter. Da halt noch so in den Anfangsstadien. Und das hat sich dann so hochgegipfelt. Und ganz besonders intensiv habe ich das in dieser Beziehung getan und in der Zeit währenddessen und danach. Und klar, es werden natürlich Menschen zu mir kommen, die nicht so skilled sind im Yoga, die nicht 10-mal die Gita gelesen haben, die nicht meditieren oder atmen.
10-mal die Gita gelesen?
Mittlerweile, oh. Ja. Ja, und das ist auch noch eine, das ist auf jeden Fall noch eine Frage, mit der ich mich noch beschäftige. Wie können diese Menschen das, ne, oder wie kann ich den Menschen dabei helfen? Aber ich würde auch sagen, ne, guck hier, ne, ist noch Lücke in meinem Kopf, habe ich noch keine Antwort drauf. Ich würde sagen, Bufo ist jetzt nicht unbedingt notwendigerweise eine Einsteigersubstanz. Da kann man echt noch andere Sachen machen im Vorfeld. Und es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele Sachen, die wir machen können, die überhaupt nichts mit Substanzen zu tun haben, die aber in dieselbe Richtung gehen. Und das, glaube ich, diese Forces zu uniten und aus allen Töpfen dir zu nehmen, was für dich hilfreich ist und was dich weiterbringt. Darum geht es viel mehr. So, wenn das eine Morgenroutine ist und du dir einen Wecker stellst und aufstehst und Eisbaden gehst, dann kann das was sein, was dich in diese Richtung bringt. Oder wenn du anfängst, I don't know, irgendwie gesünder zu essen oder deine Beziehungen besser aufzubauen oder Dinge, die dir nicht gut tun, zu eliminieren aus deinem Leben. Da fängt das ja schon an. Im Grunde ist es ja alles etwas, was das Bewusstsein klarer machen soll, mehr durchfließen lassen soll. Und das ist mit so vielen verschiedenen Sachen möglich. Und dann kann man so eine Erfahrung oder ich konnte diese Erfahrung dann einbetten in diesen großen, weiten Kontext aus anderen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und deshalb ist es auf allen Ebenen dann ein anderes Game geworden. Wenn ich jetzt nur isoliert diese eine Erfahrung wählen würde und sonst mache ich halt gar nichts in der Richtung oder habe eine Kriegsvergangenheit, habe eine posttraumatische Belastungsstörung, habe vielleicht eine Trennung, was auch immer gehabt, und sehr stressiges Umfeld, muss danach vielleicht direkt zurück in meinen Job. Das sind natürlich Umstände, die eher kontraproduktiv sind. Und dann möglicherweise hängt man 2-3 Wochen oder Monate in diesem Prozess drin und denkt sich so, what the fuck, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Weil ich habe gerade die und die Erfahrung gemacht, die passt überhaupt nicht zu meinem sonstigen Umfeld, das ich mir gebaut habe, weil ich mich noch nie vorher damit beschäftigt habe, was bin ich eigentlich und ne, was mache ich hier?
Ja, das, ich denke gerade darüber nach, wenn ich habe so eine Krankenversicherung, da muss ich immer erst zu einem zum Allgemeinmediziner und der überweist mich zum Facharzt. Und wenn ich direkt zum Facharzt gehe, dann muss ich irgendwie, keine Ahnung, 30%, 40, 50, keine Ahnung, selbst bezahlen. Mhm. So. Und wenn wir sagen, okay, Bufo ist das stärkste Psychedelikum, was geht, es wäre vermutlich so eine ähnliche Struktur sinnvoll, dass man sagt,
melde dich erstmal im Yoga-Studio
an. Genau, es gibt ja Yoga, dann gibt es halt quasi, dann Yoga wäre Level 0 oder Level 1 oder was auch immer. Dann gibt es halt, wir machen mal eine Pilzerfahrung. Dann von der Pilzerfahrung, wie integrieren wir die in unser Leben? Und dann ist sozusagen Bufo am Ende, das ist ja quasi, ist so eine Art, also ich sehe Psychedelika so als so eine Art Erkenntnisautobahn. Wenn du aber Abkürzung auf die Erkenntnisautobahn mit deinem alten Fahrrad fährst, so, dann ist halt scheiße. Dann ist halt richtig scheiße. Wenn du weißt,
das wäre halt auch sehr dumm.
Ja, wäre halt dumm, aber wenn du quasi auf die Landkarte guckst, das sind halt häufig, passiert das halt mit Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Also ich hatte das mit, studiert und da waren halt so indische Gaststudenten. So, die hatten halt ein Fahrrad, die haben halt geguckt, damals Navigation
really
war nicht so
passiert.
Gut.
Really passiert.
Geil. So, die sind halt mit dem Fahrrad und gucken, was ist die direkteste Verbindung. Ja, da ist eine Straße.
Oh, das
ist
mein Gott.
Und dann sind die halt mit dem Fahrrad auf dem, ist in Indien völlig normal, dass mit dem Fahrrad, kannst du überall hergehen.
Ja.
Und die sind halt von der Polizei aufgesammelt worden. Dann haben gesagt, seid ihr brennt, also der deutsche Polizei, brennt ihr, dass ihr mit einem Fahrrad auf der Autobahn seid?
Oh mein Gott.
Die haben halt gesagt, es ist da direkte Verbindung.
Ja.
So, ich kann doch hier runterfahren, ist doch alles gut. Ich fahre doch nicht auf der Spur, sondern ich fahre nur hier auf dem Standstreifen. Da fuck dich nicht ab. So, für uns, die Autobahn regelmäßig benutzen, ist das klar. Fahr da nicht mit dem Fahrrad drauf und geh da nicht zu Fuß und lauf nicht drüber. Aber für die keine Ahnung hatten, aus derer Welt war halt ein Fahrrad absolut super. Ist halt, fährst du eine Ausfahrt wieder raus, ist direkte Verbindung, keine Ampel, kein Nichts, happy, happy. Ja, verrückt. Ist eine krasse Aufgabe, Felina, die du da gesteckt hast oder gesetzt hast.
Die kam zu mir, die habe ich mir nicht ausgesucht. Aber es resoniert in mir. Und das besonders Schöne, das habe ich noch gar nicht mit einfließen lassen. Ich hatte ja die ganze Zeit dieses Ding mit dem Kunst, ne, so, Das war noch das Erste, was ich dachte. In Japan habe ich ja beschlossen, ich gehe nach New York, studiere Kunst. Werde ich safe auch noch machen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Und da dachte ich, okay, es wird so Malerei und so. Ich habe das überhaupt nicht mit Psychedelics in Kontakt gebracht. Ich dachte halt, ich mache Kunst, Malerei und Fashion. Das wird meine Kunst. Und als ich jetzt in der Schweiz war, als ich die Bufo-Erfahrung hatte von an einem Ort, an dem wir nicht wissen, wo der war, war abschließend am letzten Abend, haben wir noch eine Ayahuasca-Zeremonie zusammen gemacht. Und da habe ich auch nochmal aufgeschrieben als Intention. Meine Intention für den Bufo-Trip war, ich will die Gedanken an den Tod loswerden oder dieses Longing for Death möchte ich gerne loswerden.
Gedanken an Tod und Longing for death ist ein ganz erheblicher Unterschied, ne?
Yes. Aber Longing nicht im Sinne von, ich möchte tot sein, sondern Longing wie, ich möchte einen alten Liebhaber wieder treffen. So, ne? So eine Sehnsucht danach. So eine,
ja, eine Todessehnsucht ist etwas anderes als
nicht Gedanken die, an nicht Tod. Der Todeswunsch, aber Sehnsucht, ja. Ja, schon. Das wollte ich loswerden. Ich habe aufgeschrieben, ich möchte Peace of Mind, Clarity und Love. Habe ich auch bekommen. Und für die Ayahuasca-Zeremonie habe ich als Intention gesetzt, ich möchte bitte nochmal jetzt genau wissen, was ist hier mein Calling, was ist mein Purpose. Und dann war eine Musikerin da, die hat Musik gespielt und gesungen bei dieser Zeremonie. Es war sonst alles leise, wir lagen in dem Raum, wir haben Männer und Frauen getrennt gehabt, auf zwei Seiten getrennt und sie saß in der Mitte mit ihren Instrumenten, es war dunkel, sie hatte nur so eine Kerze an, wunderschöne Frau, absolute Erscheinung und hatte so ein langes Saiteninstrument, das ganz, habe ich noch nie gesehen vorher, wie eine Mischung aus einer Harfe und einer Gitarre, aber ganz lang irgendwie und hat aber angefangen mit so Blätterrascheln und dann hat sie so Soundings angefangen und mit ihrem Atem Geräusche gemacht, so ka, 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 solche Dinge. Und dann so angefangen.
ASMR heißt es, glaube ich.
Ich kann sein, ich weiß es nicht. Ja, aber nicht auf creepy, sondern ja, halt, ja, ne, so.
danke für dir. Nicht so wie du auf creepy, sondern in cool.
Halt in ja, richtig danke. Schön, in richtig schön. Oh mein Gott. Und dann hat sie angefangen mit so kleinen Glöckchen so zu bimmeln. Hier, ich brauche Glöckchen in meinen Haaren. Und dann hat sie Koshi gespielt. Das ist wie so ein Klangspiel. Und irgendwann angefangen auf diesem Saiteninstrument. Und dann hat sie angefangen zu singen. Und da war vorbei. Da habe ich gedacht, okay. Danke, das. Weil das werde ich nämlich auch noch machen. Ich werde Musik spielen dabei und ich werde singen.
Du wirst?
Diese Krallen habe ich nur noch heute. Morgen kommen die ab und dann fange ich an, Gitarre zu lernen. Und singen tue ich actually schon seit meiner Kindheit. Und ja, Gesangsunterricht. Fange ich jetzt wieder an, mache ich weiter. Stimmausbildung und dann werde ich, weil Wufo singen macht nicht so viel Sinn. Weil du bist halt weg, hörst du eh nichts. Oder irgendein Teil von dir hört
zurück.
Das vielleicht. Ja, genau. Dann ist Musik auf jeden Fall schön. Du hast gerade gesagt, wow, ja, die Playlist von Kike hat dich direkt wieder abgeholt. Anders. Ja. Wow. Aber während dieser Ayahuasca-Zeremonie bist du ja nicht so weit weg wie mit Bufo. Und es macht Sinn, das zur Integration tatsächlich zu machen. Und auch die Gruppe, mit der wir waren, hat sich total krass connected da drin. Und dann hat sie einen Song gespielt. So, es war sehr ruhig anfangs. Und dann irgendwann hat sie einen Song gespielt auf der Gitarre und dazu gesungen. Und der wurde immer energetischer und energetischer und treibender. Und irgendwann ist die ganze Energie im Raum so aufgebrochen. Wir haben alle vorher gelegen, ne? Und dann auf einmal saßen alle oder waren auf den Knien und waren so, oh mein Gott, Leute, yes. Hallo, ist mir auch noch nie passiert, weil die Zeremonien, die ich vorher hatte, waren immer in einem ganz ruhigen Setting. Keiner sagt was, keiner macht einen Mucks. Alle bleiben bei sich, jeder bleibt auf seiner Matratze. Und da war es wirklich, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Welcome back. Wir waren hier schon 1000 Mal. Wir haben dieses Spiel schon unendlich viele Male durchgespielt. Jeder von uns kennt das. Wir wissen das. Wir sehen das halt durch Millionen von Augen, sprechen durch Millionen von Münder, hören das mit Millionen Paaren von Ohren, aber es ist alles dasselbe, es ist dieselbe Erfahrung, die wir machen. Und dazu war sie imstande, das mit ihrem Lied und mit ihrem Gesang wachzurufen. Und das war so krass. Und da habe ich beschlossen, das, genau das und nichts anderes.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt, auch bei dir, dass du das mega gut machst. Ich habe dich, glaube ich, noch nie singen hören, aber ich unterstelle mal, dass das kannst du ganz gut und Gitarre spielen kann man auch lernen. Ich finde, dieses Schamane-Sein, das ist halt das, wo so wahnsinnig viel Verantwortung drauf liegt. Also derjenige, der sagt, hier, ich gebe dir dieses Wufu-Ding.
Voll.
Und damit übernehme ich automatisch Verantwortung, weil ich habe die Erfahrung, das ist ja auch, wenn du dich zur Schamanin ausbilden lässt, das, was am Ende des Tages der Inhalt ist, so, hey, jemand kommt zu dir und fragt nach Medizin, sagt man schamanisch oder spirituell, und du musst entscheiden, gebe ich dem diese Medizin, quote und quote, oder gebe ich die ihm nicht. Und wenn du aber dabei bist und singst, hast du quasi, du machst den Moment besser, aber da wird sich niemand umbringen. Da hat hier diese komische Frau gesungen, jetzt bringe ich mich um. So, eher unwahrscheinlich. Aber wer weiß, vielleicht schon. Vielleicht ist, also, keine Ahnung, ich hätte halt, also.
Warum hängst du denn so an diesem Thema?
Warum hänge ich so an dem Thema? Weil überall, also immer wenn es, es gab jetzt vor, keine Ahnung, 2 Monaten hatte ich da, ich sag mal so Remote-Kontakt zu, weil da jemand aus dem erweiterten Umfeld, den ich auch nicht kannte, also keinen persönlichen Kontakt, aber auf einmal war jemand tot. Auf einmal war jemand tot und es, ich so, warum, wann ist der denn gestorben? Ja, und dann kam das so sukzessiv, so, das, so scheint das gewesen zu sein. Und dann
es war ja dann sehr wahrscheinlich nicht das, es war ja wahrscheinlich auch alles, was die Person davor erlebt hat. Und was dann halt hochkam. Ne? Und das, womit wir uns dann auseinandersetzen dürfen.
Ja, es war auf jeden Fall, dass Menschen sterben, so dass es.
Menschen sterben jeden Tag, ja.
Menschen sterben auch bewusst. So, ich habe diesen Menschen, ich habe den, ich kannte den, ich habe ihn noch nie getroffen, aber halt über 35 Ecken. So, und dieser Gedanke von den Menschen, die ich habe die Menschen gesehen, die halt Kontakt zu dem hatten. Ja, okay, wann hat denn das letzte Mal Kontakt zu dem? Was habe ich dem gesagt? Habe ich da möglicherweise mit Aktien drin, dass der das getan hat? Hätte ich das irgendwie aufhalten?
Das wirft ja so eine Schuldfrage auf.
Genau, wirft eine extreme Schuldfrage auf. Und wenn man das, ich sag mal, wenn man durchs Leben geht, man interagiert mit Menschen und irgendwann interagiert man auch mit Menschen, die sich irgendwann das Leben nehmen, früher oder später. Also das ist so, wenn man 100 Jahre alt wird oder 80 oder 60. So, das ist rein das Gesetz der Mathematik. So, und dann kann man Berufe wählen, die da näher dran sind, wie beispielsweise Psychologe. Mhm.
Oder weit davon weg.
Ja. Oder weit davon weg, wenn du halt.
Kosmetikerin.
Ja, Kosmetikerin. Selbst da bist du noch, also du bist ja auch schon, quasi, oder schon. Ihr seid.
Auch psychologisch, sehr auch psychologisch, ja.
Genau, da drin, weil in so einer kosmetischen Session kommt ja viel hoch.
Sehr intim auch, ne? Ja. Körperkontakt, Berührung, Austausch, Gespräche, voll.
Genau. Und da kann man ja entscheiden, wie viel Verantwortung will man nehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass so als Psychotherapeut, was ist halt standardisiert. Also man kann man von halten, was man will, aber es ist okay, wenn jemand sagt, ich möchte nicht mehr leben, Beispiel. So, dann gibt es halt 10-Punkte-Plan, das muss ich machen, so oft muss ich den sehen, und wenn ich mich daran halte, das muss ich dokumentieren, habe ich keine Schuld quasi. Kann das aber relativ gut in, okay, ich habe die Möglichkeit, den in eine geschlossene einzuweisen. Ich habe die Möglichkeit, den nach Hause zu schicken. Also war das okay, dass ich ihn nach Hause geschickt habe? Also da ist mein Einfluss noch relativ begrenzt. So, ich habe den nach Hause geschickt, aber eigentlich hätte ich ihn einweisen müssen. So, das wäre noch möglich, aber dann guckst du in dein Protokoll, so dieses. Zu mir kam jemand und ich habe dem eine Substanz gegeben, wo eigentlich niemand weiß, was diese Substanz macht. Die macht viel Gutes, macht aber auch möglicherweise viel Schlechtes. Wenn es mich nicht gegeben hätte oder noch anders, hätte ich gesehen, wie dieser Mensch wirklich ist, hätte ich dem nicht diese Substanz gegeben, sondern eine andere oder zu etwas anderem geraten, den zu einem anderen überwiesen, dann wäre der jetzt noch am Leben. Ist eine große mögliche Last.
Ist das eine Frage? Also wie ich damit umgehen würde, oder?
Nee, du hast gefragt, warum ich auf diesem Thema so rumreise. Ach so. Und das ist die Antwort darauf, weil ich das Problem sehe sozusagen, da wieder, also vor kurzem erfahren habe, was das sein könnte. Und du sagst, ey, ich gehe jetzt so fucking in die Höhle des Löwen. Leuten, die es wirklich, denen schlecht geht, die sollen zu mir kommen und ich gebe denen die große Keule.
Oh Gott, ich geb niemandem hier irgendeine Keule.
Ja, aber wofür ist eine Keule? Es wird ja häufig.
Für dich war es wahrscheinlich eine Keule.
Für mich war es eine Keule, ja.
Für dich war es wahrscheinlich eine Keule. Für mich war es Befreiung. Rebirth, actually. So würde ich das halt nennen. Und für mich existiert das Schuldkonzept nicht. Ich glaube nicht an Schuld. Das passt nicht in. Macht für mich, ergibt keinen
aber
Sinn.
Aber wenn es Verantwortung gibt, dann muss es auch Schuld
Verantwortung geben. Ja, aber Schuld, aber das ist auch ein Gefühl. Also ich hatte bei Olli eine Hypnosesitzung, der hat das zu mir gesagt, weil ich war auch so ein bisschen so, ja, irgendwie, ich bin doch schuld, das so und so. Und dann hat er zu mir gesagt, Kontext jetzt mal weggelassen, aber hat zu mir gesagt, es gibt gar keine Schuld. Gibt's doch gar nicht. Und das habe ich dann so in diesem Hypnose-State mal durch mich durchfließen lassen und habe überall Gänsehaut bekommen, am ganzen Körper von oben bis unten. Und das war für mich so befreiend. Das war einer der auch befreiendsten Momente ever. Und seitdem gibt es das nicht mehr für mich. Das macht keinen Sinn. Also
wenn ich jetzt aufstehe, um den Tisch rumgehe und die richtig an auf die 12 haue, so, dann bin ich daran schuld.
Ben, nee. Deine aber, Beispiele manchmal.
Ja, aber das ist doch sehr einfach.
Du bist dann der Verursacher, ja, der Auslöser, aber die Frage ist ja, laste ich dir jetzt dafür eine Schuld auf oder lastest du dir eine Schuld auf?
Da würde ich sagen, ganz klar ja.
Ich würde halt sagen, nein.
Aber warum soll es das nicht geben? Das ist ja in meinem...
Die Schuld wäre dann das, was wir daraus machen. So faktisch, auf rein faktischer Ebene würde ja passieren, du stehst auf, läufst um den Tisch und haust mir eine rein, so wie wir es ja auch beim Training machen, also de facto machst du es ja.
Du hast mich tatsächlich wesentlich häufiger gehauen als ich dich.
Yes! Ne?
Ist immer schwierig.
Aber die Frage ist jetzt, mache ich daraus eine Schuldfrage? Also sag ich jetzt, und was überhaupt für Schuld? Also wer ist jetzt schuld? Du bist schuld, dass du aufgestanden bist und mich geschlagen hast oder ich bin schuld, dass ich dich provoziert habe?
Anders. Wenn ich eine Eigenverantwortung für mich habe, was ich tue, und dann aus freien Stücken aufstehe und dir Gewalt zufüge, in welcher Form auch immer. So, dann bin ich verantwortlich.
Das ist deine freie Entscheidung.
Das ist meine freie Entscheidung. Ich muss die Verantwortung dafür übernehmen. Aber das heißt ein anderes Wort für, ich bin verantwortlich für ein negatives Ergebnis. Mhm. So, nämlich du hast ein blaues Auge, was auch immer, gebrochene Nase. So,
dann, übertreib doch nicht.
Ja, das, dann wäre ich ja, das ist ja eine Umformulierung von ich bin verantwortlich für dieses negative Ereignis, ich bin schuld.
Krass, du glaubst da krass dran an das.
Weil jemand sagt, das gibt's nicht, das, also prove me wrong.
Ich glaube, das gibt's nicht, ja. Kann ich dir jetzt auch nicht beweisen.
Okay.
Kann ich nicht, sorry. Also ist was für mich keinen Sinn ergibt. Das ist genauso wie für mich jedes Wort ein Spell ist. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die ich für mich als eine meiner...
Ein Spell ist ein Zauberspruch.
Ja, genau. Als eine meiner Leit, wie sagt man denn? Pfade, Pfeiler, keine Ahnung. wo wir gerade über spezifische Worte sprechen. Meiner Leitsätze begriffen habe in meinem Leben. Mhm. Ob das für andere Leute existiert, ich glaube, es macht keinen Sinn. Weil ich glaube, die Frage nach Schuld zu stellen, schafft sehr viel Leid. Schafft sehr viel Eigenverantwortung von sich wegschieben, das ist ja häufig das, was wir tun, wenn wir sagen, jemand anderes ist schuld, dass mir das und das passiert ist oder dass ich mich so und so fühle. In dem Moment übergebe ich jemand anderem die Deutungshoheit oder die Macht darüber, wie ich mich fühle. Obwohl ich das eigentlich selbst entscheiden kann. Ne? So, eigentlich kann ich das in jeder Sekunde entscheiden, wie ich mich fühlen möchte. Vielleicht habe ich das noch nicht gelernt, wie das geht, aber ich kann das safe. So, das kann jeder Mensch. Oder um das nicht zu generalisieren, ich kann es auf jeden Fall und ich bin davon überzeugt, wir können das lernen, wenn wir das möchten. Und in dem Moment ergibt es keinen Sinn mehr, dass ich sage, jemand anders ist schuld, dass mir das und das passiert ist. Ich glaube auch dieses Beispiel, was wir gerade hatten mit um den Tisch gehen und das ist nicht passend.
Warum? Ich habe es deswegen gewählt, weil es so simpel ist und weil es so klar ist. Du kannst
weil es da überhaupt nicht um Schuld geht. Das hat mit Schuld ja nichts zu tun, das, was die Leute üblicherweise mit Schuld sagen.
Aber was die Leute üblicherweise mit Schuld sagen, ist ja was ganz anderes. Die, keine Ahnung, XY ist schuld, dass es mir schlecht geht. So, nein. Also,
das sagen die Menschen ja auch.
Ja, genau. Aber das ist ja eine andere Schuld als der Straftäter und ich, der um den Tisch geht und die anhaut. So, das ist ohne Aggression sozusagen. Du konntest das nicht vorhersehen. Du bist eigenverantwortlich, hast entschieden, mit mir in diese Studie zu kommen. Hm. So,
und jetzt habe ich mich an diesem dämlichen Schuldthema mit dir aufgehängt und genau. Find keinen Ausweg, ja.
So, aber wenn du sagst, okay, wenn wir über, wie der Durchschnittsmensch auf der Straße sagt, keine Ahnung, die Regierung ist schuld, dass es mir schlecht geht.
Ja, zum Beispiel. Ja, so
aber
ein
das ist ja was anderes, als wenn man sagt, okay, die Regierung ist nicht schuld, dass dir schlecht geht, sondern, keine Ahnung, du hast deine Hausaufgaben in den letzten 20 Jahren nicht gemacht, so, du guckst nicht in den Spiegel und siehst, dass es wirklich da ist, du kümmerst dich nicht um die Themen in deinem eigenen Leben, so, und deswegen geht es dir irgendwie schlecht und jetzt kannst du nur sagen, ja, hier, die Regierung ist schuld, aber in Wirklichkeit bist du selbstverantwortlich. 110% bei dir. Nichtsdestotrotz gibt es das Prinzip von Schuld, nur halt nicht die Regierung ist schuld, dass mir schlecht geht, vielleicht auch, aber halt meistens nicht wirklich.
So sei es, Ben.
So sei es.
So wie du es haben möchtest, wird es sein. Okay. Wähle Schuld, wenn du Schuld wählen möchtest, ja.
Wähle Schuld, wenn du Schuld wählen möchtest.
So wie du es wählst, wird es sein. Und wenn Schuld für dich ein Bestandteil deines Lebens ist oder das Konzept von Schuld, dann choose it. Mach.
Ja, und wir sieh, haben wo es dich hinführt. Ja, ich glaube halt, um das
zu wird ja auch langweilig irgendwann jetzt diese
es gibt theoretische Rumgeeier. Genau, es gibt Eigenverantwortung und du bist für dich verantwortlich, ich bin für mich verantwortlich. Möglicherweise bin ich auch für meine, nicht möglicherweise, ich bin auch für meine Kinder verantwortlich beispielsweise. Und wenn ich da etwas schlecht mache, bin ich das ist schlecht, ist aber sehr schlecht. Ja. So kann man sich unterhalten, ne? Weil
ich habe ja auch gerade 10 Tage mit einem Kleinkind verbracht. Das war so spannend. Und wie meine Schwester auch mit diesem Kind umgeht, ist so, so spannend. Die muss unbedingt anfangen, darüber, keine Ahnung, Bücher zu schreiben oder Videos zu machen oder was auch immer.
Was ist denn, wenn ich mal auf, das ist ja ganz schwierig, was ist schwierig ist, aber du bist 29, so für Frauen um die 30 ist das Thema Kinder irgendwie ein wichtiges, ne?
Ja.
Jetzt vielleicht. Sagst du, ich voll möchte meiner Berufung folgen, Schamanin zu werden und Unternehmerin zu werden. Vermutlich wäre jetzt so das Zeitfenster, wo du Partnerschaft und Kinder wählen müsstest. Nicht jetzt heute, aber
ist immer. Kann ich ja auch noch machen.
Ja, kannst du auch noch machen, aber vermutlich nicht in 10 Jahren.
Nö, in ein paar Jahren. Wenn ich überhaupt Kinder, also ne, ganz ehrlich, diese 10 Tage, die Kleine ist so süß, absoluter Goldschatz. Alter, ist das anstrengend. Boah, ist das anstrengend. Auf Wiedersehen. Und sehr schön natürlich auch. Beides. Ne? Und keine Ahnung.
Kenne ich nur zu gut. Ich glaube aber, dass es so, wenn du 30 bist, kannst du halt ein geiles Leben ohne Kinder haben. Mhm. Wenn du 40 bist, kannst du ein geiles Leben ohne Kinder haben. So, je älter du wirst, desto schwerer wird das, ein geiles Leben ohne Kinder zu haben.
Wer sagt das?
Das wäre jetzt meine These. Mhm. Weil wenn du 60 bist und du hast keine Kinder, keine Enkelkinder, so das Leben mit 30 ist deswegen, kann geiler sein ohne Kinder oder ist häufig safe geiler ohne Kinder, weil du kannst alle Sachen machen, die Spaß machen. Fliegst hierhin, fliegst dahin.
Ja.
So, du kannst wirklich so dein, wie Julian Zietlow sagen würde, dein higher excitement, so immer impulsive Bedürfnisbefriedigung, das macht halt Spaß. So, in dem Moment, wo du Kinder hast, musst du da ganz viel zurücknehmen. Mhm. Und ja, dann wickelst du halt ein Kind, das macht dich nachts wach, da bist du halt am Tag irgendwie neben der Kappe. So, das ist erstmal scheiße. Aber wenn du 60 bist und du hast halt mit 30, wie oft willst du irgendwo überall hinfliegen zum Strand? So, irgendwann verliert das seinen Reiz. Auf wie vielen Sexpartys willst du sein, bis das langweilig wird? So, irgendwann wird das langweilig. Irgendwann werden auch Kinder langweilig. So. Aber du kannst halt, ja, wenn ich jetzt sage, du kannst mit 60 immer noch erstmal auf eine Sexparty gehen, weil vermutlich eher nicht, weil das wird eine sehr teure Sexparty. Aber, und auch eine etwas weirde. Aber,
worauf möchtest du hinaus?
Dass das Kinderthema einfach zu ignorieren ist mit zwischen 30 und 40, okay. Aber sehr schwer mit 50 und 60. Und die Investition.
Woher weißt du das?
Ich weiß das nicht, aber das ist so, wie so stelle ich mir das vor.
Okay.
So, und ich glaube, es hat einen sehr hohen Preis, auf Kinder zu verzichten, wenn du älter wirst. Heute nicht, kannst ein geiles Leben haben heute. Aber in 20, 30 Jahren wird es zunehmend schwerer. Und ich glaube, für Frauen mehr als für Männer.
Möglich.
Da hast du aber noch keine abschließende Meinung zu.
Nö. Schauen wir mal. Was ich auf jeden Fall beschlossen habe, was ich safe nicht werde, ist alleinerziehende Mutter oder alleinbegleitende Mutter, wie meine Schwester. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Eine Freundin von mir meinte mal, krieg nur Kinder mit einem Mann, der dich darum anbettelt, dass er ein Kind von dir bekommen darf. Also, ne, dass
was
du ein Kind für ihn
austrägst. Alleinbegleitende Mutter.
Das eine, die ihr Kind nicht erzieht. Irgendwo hinzieht oder dem sagt, wie es werden sollte, sondern die das Kind begleitet in seiner Selbstwerdung.
Also im Prinzip eine alleinerziehende Mutter, die sagt,
ein anderes Wort für alleinerziehend, ja. Wenn wir auf spezifische Worte zu sprechen kommen wollen, meine Schwester ist darin absolute Queen, die kann das besonders gut. Mhm. Und die sagt allein begleitende Mutter, ja. Aber das ist halt Film. Du musst halt, oder sie ist halt wirklich 24/7 und da sie ja auch noch rohvegan ist und dem Kind nicht irgendwelchen schädlichen Einflüssen das Kind nicht schädlichen Einflüssen aussetzen möchte. Das war ein sehr krasses Learning für sie in den letzten 10 Tagen, an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich werde mein Kind jetzt in eine Kita geben, damit ich das Leben für uns so aufbauen kann, dass wir danach auswandern können, wohin auch immer. Aber das ist jetzt ganz anderes Thema, das kann sie dir mal erzählen. Ja, aber da habe ich auf jeden Fall, also das wird safe nicht passieren, auf gar keinen Fall. Entweder Kind mit einem Partner oder mehrere Kinder mit mehreren Partnern. Nein, keine Ahnung. I don't know.
Ja, mehrere Kinder mit mehreren Partnern und dann aber nicht alleinerziehend sein, das wird nicht funktionieren. Also was heißt, wird
sagst
nicht funktionieren?
Sagst du, wer
das,
weiß. Was, weißt Hashtag du, was ich Poly, für Männer in meinem Leben habe?
Hashtag Poly. Ja, die Wetten würden gegen die Quoten wären schlecht. Sozusagen. Pass auf, ich bin hier mit 5 Männern zusammen, habe 5 Kinder von 5 Männern. Wir wohnen unter einem Dach mit 6
Leuten. Ich muss gar nicht mit den Männern zusammen wohnen. Ich würde lieber mit Frauen zusammen wohnen. Ich würde lieber mit meinen Freundinnen zusammen wohnen und dann können die Kids da leben und die Männer können ab und zu mal zu Besuch kommen. Keine das Ahnung. Ben, ich weiß es nicht. Das ist auch nur eine von meinen 3000 Ideen. Wahrscheinlich werde ich am Ende, so wie ich es schon immer befürchtet habe, ganz langweilig irgendwo in einem Einfamilienhaus sitzen, irgendwo in der Natur. Nee, das nicht. Aber wahrscheinlich werde ich so richtig Family Life machen, wie ich es immer nie wollte, und werde die absolute Erfüllung darin finden. Und nebenbei ein bisschen zaubern.
Nebenbei ein bisschen zaubern.
Bisschen Business. Viel Reisen.
Ich bin sehr gespannt,
ich auch.
Wie sich deine Position zum Leben und zu allem in den nächsten 4 Stunden bis 4 Jahren verändern wird. Ist auf jeden Fall langweilig, scheint es nicht zu werden. Respekt dafür. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst. War sehr erkenntnisreich.
Ja?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja,
du bist eine Hexe und sagst und glaubst, dass du nicht verrückt bist. Sozusagen.
Würdest du sagen, ich bin verrückt?
Nee.
Danke.
Also du bist... Also,
danke, keine Ahnung. Sagt mal dafür danke.
Also du passt ja nur wirklich... Also wenn dich das interessiert, wie ich dich wahrnehme...
Ja, bitte.
Es ist schwer, dich in eine Schublade zu stecken. Weil so, wenn du sagst, beispielsweise jetzt ohne deine Schwester, ich kenne die nicht, da zu nahe treten zu wollen, die ist roh vegan und bezeichnet sich selbst als alleinbegleitend. Dann könnte ich mit, wenn du sagst, okay, ich müsste mit 10 Thesen um die Ecke kommen, wie die ist, 8 davon wären so. So, da ist eine relativ fixe Schublade. So, die findet das Schulsystem doof, die findet irgendwie autoritäre Erziehung doof, die hat ein Problem mit der Regierung, die hat ein Problem mit Corona, so, oder was, mit so, das gibt ganz viele Boxen, wo man sagt, so bist
perfekt,
du.
Perfekt,
also,
das ist die Schublade, so, die nehme ich.
Das ist genau, das ist, hier ist eine Schublade, da sind ganz viele Menschen, die sind ziemlich genauso, ohne ihr was Böses zu wollen, aber das wären jetzt so 2 Datenpunkte, wo ich sage, okay, da habe ich 2, 3 Schubladen, müssen wir gucken, in welche Unterschublade du passt. So, aber zu sagen, okay, ich bin eine Hexe, aber ich bin gleichzeitig Unternehmerin, möchte Bufu-Schamanin werden. Ich glaube, es gibt Eigenverantwortung, ich glaube, es gibt auch eine ultimative Wahrheit und nicht, ich fühle mich so, das ist... ist schwer, jemanden zu finden, der das Gleiche erzählen würde. Von daher finde ich es immer sehr, sehr spannend, weil das scheint sehr du zu sein. So. Ich nehme dich aber auch wahr als so, wenn ich jetzt sagen würde, drüber ist das wertend, das meine ich aber gar nicht, sondern so, wir pushen das ans, also du pushst zum Limit. Mhm. So, und wie viel kann ich, wie viel Hexe kann ich sein, ohne dass das wie so ein Bumerang zurückkommt. Und
hier möchte halt den einen Fuß noch in der normalen Welt behalten, weil ich weiß, dass da die Menschen sind. Die sind nicht da. Ne? Also ich habe zwar eine Connection dazu, aber ich möchte auch die Connection zu dem anderen behalten, um, wie gesagt, zwischen diesen Welten zu wandeln und diese Verbindung herstellen zu können. Und ja, aber ja.
Ja, das könnte ja auch irgendwie dein Purpose sein. Was ich auch glaube, ist, dass du in 1-2 Jahren ganz anders auftrittst und ganz anders bist.
Hoffentlich ruhiger.
Ja, hoffentlich. Für alle Beteiligten und insbesondere für dich. Ja, für alle Beteiligten. Nee, das meine ich überhaupt nicht böse. Aber man hat das, ich spreche immer so ungern über Menschen, die nicht an dem Tisch sitzen. Aber ich habe den Julian Zietlow schon 5-mal eingeladen und der will einfach nicht
kommen. Oh, ich würde ihn so gern treffen.
Ja, ich finde den auch, ich fände den ultra gerne am Tisch. So, da hat man so ein, deswegen spreche ich jetzt mal ausnahmsweise über jemanden und nicht mit. Ne? Shoutout an Julian, du bist herzlich eingeladen. So gesehen, der mit diesen ganzen, wir machen jetzt Thailand und wir machen krasse Tänze mit irgendwelchen Mäuschen und hier willst du mit mir Drogen nehmen und so. So, wir pushen das mal ans Limit und dann kommen wir aber ein paar Monate später wieder in die richtige Welt und sagen, übrigens, so war meine Beziehung früher. Das war der Grund, warum ich das gemacht habe. Jetzt sprechen wir übrigens mal über Business. Hashtag Mask off. Und das hat der gemacht, das habe ich gemacht. So, halt ist dann wieder weltlicher geworden, ist zurückgebounced. Und jetzt ist der in so einem, hat so ein, wenn ich jetzt sage, seine Mitte gefunden, ist das, glaube ich, übertrieben. Aber ist weniger überdreht als noch für 3 Monaten. Aber hat das, glaube ich, sehr, sehr stark integriert. Und ist ruhiger geworden, aber gefasster, und diese Ruhe, wie du sagst, hoffentlich wird es ruhiger. Ich glaube, oder hoffentlich wird es, ich weiß nicht, ob du ruhig gesagt
hast. Also ich würde gerne noch ein bisschen ruhiger werden. Ja. Ich meine, ich mache das ja, ne? Ich hab mir ja schon, das ist ja das erste Mal seit 3 Jahren oder so, dass ich überhaupt darüber spreche. Deshalb war ich auch so aufgeregt. Und deshalb bin ich vielleicht auch ein bisschen mehr drüber, als ich normalerweise bin. Wobei ich bin schon,
ja, ich habe auch so großen Kaffee getrunken. Richtigen Leben, so bist du auch schon, würde man dich als, ich sag mal, insgesamt aufgedreht bezeichnen. Aufgedreht ist jetzt sehr wenig.
Energetisch vielleicht.
Energetisch, ja. Also ja. Man würde nicht sagen, wenn die Felina in reinen Raum kommt, dann wird's ruhig. Sondern wenn die Felina in den Raum kommt, dann wird's eher, dann geht das Energielevel hoch.
Ah, ich will beides können.
So, genau.
Ich kann auch beides. Ich kann auch das andere, aber.
Also du kannst,
vielleicht kann ich's dann,
glaube ich,
in 2 Jahren
leichter Energielevel besser anheben in einem Raum, als ein Energielevel zu sagen, okay, wir, Felina ist da, wir kommen mal alle zur Ruhe.
Kommt noch, kommt. Ja, kommt jetzt, baue ich gerade auf, den Skill.
Bin ich safe bei dir. Und das glaube ich halt, das war ja so meine These, du bist heute sehr laut, quote unquote, und ich glaube, dass, vermute, das wird in den nächsten Monaten, Jahren ruhiger und so vielleicht auch ins andere Extrem, aber dann irgendwo in eine, ich kann beides.
Mit 30, hoffe ich. Das ist meine Hoffnung.
Easy. 24 Stunden, dann bist du. Ist, mit diesen
dann
Worten.
Dann sitzen wir hier und schweigen 2 Stunden.
Das können wir auch machen. Nina, danke schön, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht, viel Erkenntnis, und ich bin sehr gespannt, was du beim nächsten Mal siehst. Danke. Ciao, bless. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen. Ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da an meinem Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen. Das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich, ein Loch im Bauch, und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.